sitze jetzt hier in einer sehr, sehr idyllischen Ecke Kölns. Ich bin in Köln seit ein paar Tagen und mit jedem Besuch gefällt mir Köln immer besser und ich kenne hier viele nette Leute und ich lerne auch immer noch sehr nette Leute kennen, und zwar den Klaus Lühr. Herzlich willkommen.
Hallo Philipp.
Hallo, das ist ganz bescheiden. Man kennt dich, also jeder, der sich einigermaßen mit Punkrock auskennt, sollte Klaus Lühr kennen und kennt Klaus Lühr auch, weil allein schon, weil du der Sänger bist von Knochenfabrik. Eigentlich für mich, glaube ich, neben Terrorgruppe die bedeutendste Band der deutsche Punkband der 90er Jahre.
Okay.
Du bist aber so ganz bescheiden. Und wenn man deine Stimme hört, würde ich jetzt auch nicht sofort denken, ah, das ist er, das ist er.
Ja, ich bin ein bisschen heiser gerade.
Ja, gut. Na gut, okay, zwischen der Ameisenstart von Knochenfabrik und jetzt liegen ja auch fast 30 Jahre, da verändert sich das vielleicht auch so ein bisschen. Aber du hast auch mal einen sehr eigenen Gesangsstil. So. Also man erkennt sofort, eine Klaus Lühr Band.
Okay, ja. Naja, ich habe das kultiviert quasi.
Genau.
Aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben da, wir hatten halt einen Proberaum im Jugendzentrum, wo wir angefangen haben. Da haben wir so einen 20 Watt Transistorverstärker, eigentlich ein Gitarrenverstärker. Mhm. Der war unser Gesangsverstärker und unsere Amps hatten dann irgendwie so 50, 100 Watt und wir fanden es halt geil, uns die Ohren halt kaputt zu machen, wie man das so als Mitte 20-Jähriger macht, irgendwie alles aufreißen. Dann musste ich halt irgendwie die Gitarren übertönen mit dem Gesang und hab dann halt immer wie ein Bescheuerter reingebrüllt, dass überhaupt irgendwas aus diesem bescheuerten Amp rauskam.
Mhm.
Und dann hat noch mal irgendwie gesagt, ja, komm, lass mal irgendwas aufnehmen, so. Und dann meinte ich, ja, aber das ist doch voll scheiße hier, ich kann auch gar nicht singen. So, nee, mach das doch genauso, wie du so über diesen blöden Amp brüllst, ist doch cool. Manche, nee, eigentlich uncool, scheiße, bescheuert. Ja gut, dann machen wir es so. Und dann haben wir das quasi so ein lausiges Demo aufgenommen, was dann halt immer früher, also war das immer der Running Gag, so wenn es halt richtig kacke klingt, so dann finden es die Leute geil. Und das war halt, klang halt auch richtig dosig, schrottig. Ich habe da so einen Vierspur-Rekorder selber aufgenommen und das war halt richtiger Müll halt so. Also klang halt wie Hulle. Und so Mitte der 90er war, da kam das so ein bisschen auf, da hatten die alle, ich glaube, die sind alle in demselben Studio gewesen, also viele Bands, die dann halt so einen bestimmten Sound hatten. So. Und wir haben halt nur ein Demo gehabt und haben das halt aufgenommen und rumgeschickt. Und dann meinten, ja, das klingt ja wieder nach Punk und so weiter. Und ich hatte halt, eigentlich so, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung von Punk, wenn ich das mal so sagen darf.
Also bist du zufällig so Punk, Sänger einer ikonischen Punkband geworden?
Im Grunde ja. So, also wir waren halt drei Schulfreunde, Hassan, Achim, ich. Und haben halt irgendwie in einem Jugendzentrum geprobt, so mehr oder weniger ohne groß irgendeine Idee davon zu haben, was wir jetzt machen wollen. Sondern wir haben halt einfach für Metal waren wir halt zu schlecht, so für Pop eigentlich auch. So die Brüllerei passt eigentlich auch nirgendwo rein. Und Achim war halt irgendwie Punk-Fan. Und ich war halt irgendwie so Classic Rock Fan oder bin es immer noch. Und dann hatte der dann halt mir auch immer so Sachen vorgespielt, so Punk Sachen, hier, guck mal, Klaus, könnte dir auch gefallen. Manch, nee, Survivor ist viel geiler. Aber wir haben es dann trotzdem halt so gemacht, und ja, dann irgendwie dabei geblieben. Also diese Aufnahmesession zur Ameisenstart, die war dann nochmal ein ganz spezielles Ding mit sich gebracht. Also wir hatten halt dieses Demo raus und dann wurde es immer halt ganz gut gesprochen und dann kam halt Ralf von Vitaminepillen auf uns zu und hat gesagt, ja, also ich würde hier irgendwie Platte mit euch machen, eine Tour machen. Und wir so, ja, also weiß ich, kennt man ja, dass irgendjemand irgendwie so kommt und labert und sagt, ja, ich mach das und das und super, alles geil. Na, und er hat es halt tatsächlich so gemacht, wie er es gesagt hat. Also es war schon geil damals. Und dann hat er, bevor wir die Platte gemacht haben, vieles ist so ein bisschen vernebelt, weil da war viel geballert zu der Zeit, ne? Aber wenn ich es richtig entsinne, haben wir halt irgendwie gesagt, ja, dann machen wir jetzt eine zweiwöchige Tour, damals mit 1. Mai 87 und teilweise waren glaube ich, Wohlstandskinder waren noch dabei. Und dann ja, machen wir jetzt irgendwie eine zweiwöchige Tour und dann habt ihr es drauf, so das, was ihr so einspielen müssen, dann gehen wir direkt anschließend ins Studio. Mhm. Und dann haben wir es halt irgendwie, dachten wir, ja, super Idee. Und dann habe ich nach ja, beim dritten Konzert ungefähr war die Stimme halt komplett weg. Mhm. Es kam nur noch so. Mhm. Ja, und dann haben wir gesagt, ja und, ist ja egal, ist ja Punk. Mhm. So. Und dann einfach immer irgendwie uns dann noch teilweise halt spielunfähig getrunken. Mhm. Und halt irgendwie, ich habe immer weiter gegrölt, Halsentzündung kam dazu. Irgendwie alles im Arsch halt. Mhm. So. Und dann waren wir halt im Studio und ich stehe halt vor Mikro, ja, machen wir jetzt, ja, alles kaputt, so der ganze Hals. Mhm. Und ja, egal. Und dann halt irgendwie kann man irgendwie immer auf die glorreiche Idee nehmen, man kann das mit, irgendwie mit Wodka freibrennen. So.
Und dann, wie viele gute Ideen man so kommt in der...
Genau, mit Mitte 20 hat man halt die besten Ideen.
Mhm, klar.
Und dann haben wir das halt genau so gemacht. Mhm. Mussten dann noch einmal irgendwie an die Tanke, weil es dann irgendwann die Wodka leer war und die Aufnahmen dann ins Stocken gerieten.
Mhm.
So, naja, und das war halt irgendwie... ist das dann halt so auf Band gekommen, wie es nun mal ist.
Mhm.
Und was halt irgendwie witzig, ich wollte es eigentlich machen, vielleicht mache ich es auch noch irgendwann. Ich habe halt so diese Ameisenstapler habe ich jetzt vor, weiß nicht, von 2 Jahren habe ich die Bänder gefunden, die Tonbänder.
Mhm.
Das waren irgendwie 16 Spuren oder 8, nicht, ob 16 war es. 16, ja. Die habe ich irgendwie im Schrank gefunden, guckst du drauf, hä, wusste ich gar nicht, dass ich die habe.
Mhm.
Und dann habe ich die, wollte ich die digitalisieren lassen, habe lange gegoogelt, wo man das machen kann und habe das dann digitalisieren lassen und habe es mir angehört, denke ich, ach, so, bis auf den Gesang, der totale Kacke ist, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, so relativ fix gespielt, gar nicht so kacke halt. Naja, und dann dachte ich, ach, kann man mal, weiß ich, so auffrischen ein bisschen anders mischen, irgendwie.
So digital remastern, wie man das heute
sagt. Naja, es war schon re-recorded, also ich habe die, ich weiß nicht, wie man es nennt, also nicht remastered, sondern refurbished, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ja.
Auf jeden Fall, ich habe die Gitarren halt neu eingespielt, den Gesang und halt so ein paar Chöre drauf gesungen, weil ich, keine Ahnung, weil ich das halt irgendwie schön finde, wenn irgendwie, also ich finde halt irgendwie schön, wenn man einen halbwegs schönen Chor hat.
Mhm.
Und einen asozialen Gesang drüber, dass das so kontrastiert ja. ist, finde ich irgendwie interessant. Naja, auf jeden Fall, dann habe ich die, halt diese Einzelspuren gehabt und habe mir dann halt die einzelnen Gesangsspuren, die konnte ich dann alleine hören, also ohne Instrument. Und das war halt richtig so, das tut echt weh beim Zuhören. Das ist echt nicht schön. Das ist so völlig... So wie mutwillige Selbstzerstörung des Stimmbänder klingt das irgendwie. Und das war, wollte ich eigentlich, vielleicht mache ich es auch irgendwann dann mal so ein paar Einzelgesangsspuren irgendwo hochladen. Das halt, klingt halt wirklich schon interessant. Also ich,
ja, gut. Ich meine, du weißt ja auch, wie das so zustande gekommen ist. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gehört mit Wodka und viel Alkohol und ja, heiser und kaputtem Kehlkopf sozusagen. Aber das ist ja, naja, das ist ja, also ich habe die Ameisenstadtplatte heute auch nochmal gehört. Ich habe sie heute Morgen nochmal komplett durchgehört und ich habe sie auch länger nicht mehr gehört. Und es ist halt einfach auch noch ein total frisches Album und es funktioniert gerade wegen diesem bisschen kreischig heiserem Gesang. Wenn ich mir eine Chefdenker-Platte anhöre oder einen anderen großen Hit von einer der zig anderen Bands, zum Beispiel hier, wie heißt das? Höllenfeuerlicht von Casanovas schwule Seite, super Song. Mhm. Das ist ja jetzt bei weitem nicht mehr so kreischig kratzig wie auf den ersten Knochenfabrik-Alben. Aber trotzdem hast du so ein unvergleichliches Trademark beim Gesang. So.
Ja. Wie gesagt, bei der Platte war halt wirklich die Stimme auch im Arsch.
Aber klingst ja, wenn du heute Filmriss singst, klingt das ja nicht mehr so wie 1997 auf der Plattenaufnahme, ne?
Na, ich hatte halt tatsächlich dann in der Folge von so einer mehrtägigen Tour hat sich so ein Stimmbandpolyp gebildet.
Mhm, okay.
Das ist total eklig. Also hast dann die Stimmbänder stoßen wie so ein V so zusammen. Und dann ist da so ein Schleimhaut, die schwingt irgendwie. Und dann ist da halt so ein Knoten drauf und dann stoßen die nicht mehr zusammen.
Mhm.
Und dann klingt das halt.
Ist das Mikro so ein bisschen dichter?
Entschuldigung. Ja. Und dann klingt das halt wie 3 Wochen durchgesoffen und wirklich völlig kaputt.
Mhm.
Aber du triffst halt keine Töne mehr, hast halt keine Range mehr, irgendwo dich tonal irgendwie zurechtzufinden, weil du hast quasi nur noch eine Tonlage, die du triffst. Mhm. Und es ist halt ganz unangenehm. Man ist so kurzatmig, weil die ganze Luft beim Sprechen, die geht dann halt durch diese Stimmlippen irgendwie durch. Mhm. Und du redest einen Satz, und dann bist halt ganz außer Atem. Das hatte ich halt. So, und dann war ich halt dann, wurde das halt weggeschnitten. Und dann sagt, muss ich ja Logopädie ein halbes Jahr machen, irgendwie wegen dem Scheiß. Und die sagten dann auch so, ja, sie dürfen jetzt nie wieder singen. Und dann, ja, gut. Und dann bin ich jetzt irgendwie fein damit zu sagen, ich mache halt nur noch 2 Konzerte in Folge, ganz selten mal so 3 in Folge, wenn es nicht anders geht, weil ich habe halt keine Technik, so das kann man ja alles mit Technik auffangen, wenn man es so wollte. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir jetzt auch nicht wert. Und dann haben wir es halt nach der OP, da konnte ich halt ein halbes Jahr nichts machen. War mir auch nicht sicher, ob es jemals wieder klappt. War da auch ein bisschen schlecht Drupp. So. Naja, das war.
Also, aber dafür, dass das so eine Ansage war, von irgendwie können nie wieder singen, machst du in ganz schön vielen Bands Musik. Und hast du viele Bands auch noch nach Knochenbrüch gegründet. Und hast ja auch Konzerte, also spielst ja auch noch Konzerte. Gut, heute natürlich deutlich weniger, aber also zum Beispiel hast du ja bei Chefdenker, gibt es ja auch noch bis heute. Also Knochenbrüch gibt es wieder und Chefdenker gibt es bis heute, glaube ich, ohne Pause, ne?
Ja.
Genau. Und dann hast du noch, genau, Anfang der Nullerjahre das Casanovas Schwule Seite-Album. Also das Rock'n'Roll-Imperium stieg zurück, also glaube ich. Ne? Das war, glaube ich, die einzige LP, die ihr gemacht habt.
Ja, eine Single haben wir nochmal
gemacht. Und eine Single noch dazu. Und ich glaube, du hattest noch 2 weitere Bands oder 3. Das waren ja so kurzzeitige Projekte, ne? Also Knochenfabrik ist auf jeden Fall eine Keimzelle von vielen, vielen weiteren Bands, die es bis heute auch gibt, wie Supernichts oder Detlef. Oder ich glaube, Detlef sind dann auch wiederum verbandet mit Supernichts, die ja auch zum Teil aus Knochenfabrik-Mitgliedern bestanden.
Ja, tatsächlich.
Es ist ein Kölner Universum, oder?
Ja, tatsächlich ist es so, dass Supernichts, die hießen früher alleine unter Menschen. Und die haben ziemlich genau zeitgleich angefangen. So. Und das war auch eins der allerersten Konzerte, die wir irgendwie in Köln gespielt haben. Das war irgendwie, in Hürth, in irgendeinem Studentenwohnheim. Das war, glaube ich, das zweite oder dritte Knochenfabrik-Konzert. Und für die war es jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, 5. oder 6. Konzert. Lass mich nicht lügen, aber ich meine, so wäre es gewesen. Und die hatten dann halt damals noch einen anderen Schlagzeuger. Und dann haben wir die halt kennengelernt, super Typen. Haben dann öfter mal irgendwie, noch öfter halt auch in Köln zusammengespielt. Und später dann, als wir mit Clownfabrik halt aufgehört haben, ist Achim dann zu denen ans Schlagzeug gewechselt, weil der Schlagzeuger halt nicht mehr, konnte halt gesundheitlich nicht mehr da weitermachen, und dann ist Achim da halt irgendwie gelandet, hat dann da ein paar Platten unter dem Namen Supernichts eingespielt, und dann ist halt irgendwann der Bassist raus, und dann haben die sich halt nochmal umbenannt in Detlef, und da spielen die dann so in der Kombi bis heute.
Genau, also Detlef auf jeden Fall, ich habe noch nie was von denen gehört, aber es wird mir immer wieder nahegelegt, die zu hören, zum Beispiel von der Antje, die auch den Kontakt, glaube ich, zwischen uns hergestellt hatte. Die Antje aus Thüringen. Genau, liebe Grüße. Genau, jetzt zum Beispiel Freitag war ich im Sonic Ballroom und der Barkeeper trug auch ein Detlef-Shirt. Also ich glaube, ich muss jetzt mal reinhören. Die sind auch gut, wurde mir gesagt. Yes. Genau, Sonic Ballroom ist jetzt so ein Stichwort. Köln, ja, also ich bin ja meistens dann in Ehrenfeld mal unterwegs, wenn ich so durch die Kneipen ziehe, und da gibt es das EDP beispielsweise, M. Dröge Pitter, auch so eine Punkrock-Kneipe, und das Sonic Volume ist ja so ganz legendärer Laden. Underground, darüber haben wir uns vorhin schon unterhalten, das gibt es ja nicht mehr. Ja. Genau, aber das ist ja alles ungefähr auf einer Ecke. So, und Sonic Ballroom, da war ich jetzt Freitag zum ersten Mal drin, aber ich weiß, den Laden gibt es schon ewig, und das ist auch ein Laden, mit dem du, glaube ich, auch viel verbindest, ne?
Ja. Also es ist eigentlich so der Laden, wo man fast immer hingehen kann. Also es ist unglaublich viele Konzerte. Der hier Chris, der Chefdenker, Bassist, ist da mit im Vorstand quasi. Und es ist insofern ein super Laden. Also für Bands, um da zu spielen, ist es halt super. Du hast halt unten den Laden, dann gehst du halt durch die Theke nach oben im Pennraum, was immer sehr gut ist, wenn die Diskussion aufkommt, ja, wer fährt denn jetzt noch zum Pennplatz? Das ist immer ein großes Thema. Ich denke, das kennen alle Bands. Können ein Lied davon singen.
Und nicht nur Bands.
Ja, nicht nur Bands, genau. Naja, und das ist halt super. So, und es ist halt ein schöner, kleiner Laden. Super angenehme Atmosphäre. Keine, irgendwelche So, nicht irgendwelche Verbotsschilder, sondern halt, wer scheiße ist, fliegt raus, Ende. So.
Genau, so ganz normal einfach. So normal. Standard halt. Standard. Das ist halt so. Also Selbstverständlichkeit. Genau. Du bist ja gebürtiger Kölner. Ne? Du verbringst halt eigentlich dann mehr oder weniger dein ganzes Leben in Köln schon. Und genau, Köln ist ja auch eine große Stadt und hat ja auch einiges so zu bieten an so Punkrock oder generell Subkulturhistorie. Das Blue Shell beispielsweise ist so eine Kneipe, das gibt schon, ich glaube, seit den frühen 80ern. Dann, gut, gibt es heute nicht mehr, aber die Specs, ich fand die immer unerträglich, aber trotzdem ist es ja halt so ein Magazin, es ist halt ein bedeutendes Popkulturmagazin gewesen und jeder kennt auch irgendwie Dietrich Diederichsen und halt viele andere Autoren, Max Dex oder so. Also Specs hatte schon, gerade in den 90ern, auch einen gewissen Einfluss und waren auch wirklich nicht unbedeutend. Gut, jetzt Printjournalismus stirbt eher aus, dementsprechend gibt es halt nicht mehr, aber auch das kommt halt aus Köln. Dann halt andere Läden, Odonien ist, glaube ich, so ein Techno-Tempel, ja, oder nicht nur, glaube ich, aber vorwiegend dafür bekanntes Kompakt-Label. Techno halt, aber das ist auch ein ganz, ganz legendäres, weltweit bekanntes Techno-Label aus Köln.
Ja, du hast auch ein schönes Gelände. So.
Beim Odonien?
Ja.
Ich bin davon da vorbeispaziert. Genau gegenüber ist ja dieser Pascha, dieses Großraubmodell. Ja gut, die allerbeste Nachbarschaft, aber Odonien habe ich zumindest mal gesehen. Das sieht ja aus ein bisschen wie so dieses Fusion-Gelände halt in klein, mitten in der Stadt sozusagen. Ja. So ein bisschen eine Spielwiese für Leute, die gerne elektronische Tanzmusik hören und darüber hinaus gerne das Wochenende da auch mal verbringen. Ist ja okay, habe ich auch gerne mal gemacht früher. Also das hat zum Beispiel Köln alles zu bieten. Wie gesagt, Ehrenfeld hat eine schöne große Dichte an netten Kneipen. Und ist das sowas, wo du dich früher auch gerne rumgetrieben hast, so diese ganze Kölner Subkultur? Weil du hast ja gesagt, du bist ja so zufällig Punk-Ikone geworden. Du warst halt so Classic Rock, Survivor statt Toxoplasma. Oder ILO.
Immer jetzt heute Abschiedskonzert vom
Elektro-Konzert. Ja.
Wichtiger Termin eigentlich.
Ich wäre jetzt
natürlich, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, wir machen hier einen Podcast, wäre ich natürlich jetzt in Birmingham.
Klar.
So. Ja. Was soll ich sagen? Ja, Subkultur. Also ich bin eigentlich gar nicht früher der Subkultur-Typ gewesen. Also ich sag mal so, wenn das also am ehesten, was man jetzt so mit Punk verbinden würde, was ich früher mir angeguckt habe, war halt Zeltinger.
Mhm. Zeltinger Band, ne?
Genau.
Der war doch so eine Schwulen-Ikone, der Zeltinger?
Genau, Schwulen-Ikone und absoluter Vollasi. Mhm. Also aber auch authentisch, also auch richtig scheiße, so unangenehm.
Deutsche Gigi Allen.
Unangenehmer noch. Also
echt? Aber, noch unangenehmer als Gigi Allen? Das ist beeindruckend.
Ich weiß nicht, also so, weiß ich, keine Ahnung, Waffenhandel, minderjährigen Missbrauch
halt
sowas. Naja, gut.
Okay, gut.
Ja. Aber gut, hat einen als 16-Jähriger alles nicht interessiert. Und man wusste es auch teilweise nicht, weil das war irgendwie immer so ein komisches Event. Also Zeltinger habe ich unheimlich oft gesehen. Ich habe es jetzt letztens vor 2 Monaten war ich nochmal da, da hat er irgendwie...
Ach, der gibt's noch?
Den gibt's noch, ja, ist aber ganz, ganz, ganz traurig. Also so traurig habe ich eigentlich keine Band irgendwie gesehen, die halt noch irgendwie spielt. Auf jeden Fall, von vorne. Mhm. Auf jeden Fall die ersten 3 Platten sind halt als unfassbar wichtig für mich gewesen. Das war so... Das verstehen halt viele irgendwie, die nicht aus Köln kommen, verstehen das oft nicht. Dann hast du eher immer mit einem Zeltinger, wenn man irgendwo anders ist und dann irgendwie mal, weiß ich, sich in die Playlist irgendwie reinschmuggelt und dann irgendwie irgendwo so ein Zeltinger reinkommt. So, das ist halt so, keine Ahnung, wie wenn man in Hamburg irgendwie sagt, ja, Freddie Quinn war eigentlich doch ganz geil. Mhm. Oder hier sagt, ja, hier die Blackfurs, das ist doch super. Mhm. So, das ist halt so ein, ja, so ein Look. Lokales Ding, aber es ist halt auch, also ich finde es halt musikalisch unglaublich gut. Das ist halt die ersten 3 Platten, hat halt Arno Steffen irgendwie produziert, ist so ein, ja, sag ich mal, auch eine Kölner Legende, hat dann irgendwie LSE sowas gemacht, so Quatsch. Und hat also auch so in den 80ern so experimentellen Kram gemacht. Er hat zum Beispiel die erste Platte, wo der irgendwie nur mit Samples gearbeitet hat, die so aneinander geschnitten hat. Da gab es mal einen Hit. Ich weiß, du kennst vielleicht, ist ja alles super gut, ne?
Nee.
Kennst du vielleicht?
Glaub nicht.
So, das ist halt so ganz komisch. Also es sind halt alles so Geräuschschnipsel mit einer Bandmaschine aneinander geklebt irgendwie und dann zu so komischen Bimmelbeats zusammengefasst das Ganze ist cool. Also ist wirklich, also die super gut, ne? Ist halt so total nerviges Lied, das ist dann so ein bisschen in die neudeutsche Welle mit reingeschwappt, ist aber halt sehr experimentell und so. Und der war halt irgendwie, immer unglaublich viel gemacht. So, der hat halt irgendwie dieses Punk-Ding halt auch für Zeltinger so aufgegriffen. Mhm. Da gibt's eine super lustige Doku, wo der das halt erklärt und die schmeißt ja halt die ganze Zeit weg. Mhm. Also er hat halt so, sitzt dann da so und so, ja, ich bin jetzt Punker und hier, wir machen jetzt eine Punkband und sitzt er halt so völlig gestörten Klamotten rum und denkst, okay, das ist deine Vorstellung von Punk, geil. Mhm. So, das ist halt super lustig alles. Naja, und ja, genau, der hat halt diese ersten drei Platten produziert und das ist halt einfach großartig. Also mhm. so alles, ich glaube, die erste Platte ist von 79, dann geht es bis in die frühen 80 bis 82, 83. Das mhm. ist der, also die wichtigsten Platten, sage ich jetzt mal hier, ist Der Chef, Live im Roxy und Schleimig. Mhm. So. Das sind, das ist übrigens, wo du auch gerade drauf zu sprechen kamst, das Blue Shell. Mhm. Da ist auf dem Cover von der Schleimig sitzen die halt auch im Blue Shell. Mhm. Das ist auch so ein eigentlich ikonisches Cover. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich mit darüber überregional bekannt, mhm. ist Blue Shell, weil die sind ja mal mit Assi mit Niveau hatten, die man Hitler sind ja auch überregional irgendwie mhm. bekannt und groß gewesen. So, das war halt, naja, auf jeden Fall ist es halt, ja, sag ich mal, so, also richtig derbes Bauarbeiter-Kölsch. Mhm. So, das ist doch das schönste Kölsch, mhm. was irgendwie auf Platte gepresst wurde, mhm. meines Erachtens, weil, mhm. immer, weil er immer noch so versucht, ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen, aber das klingt immer total super nach Straße, ja. so und versucht dann irgendwie dann noch irgendwie so einen Hochdeutsch-Slang reinzubringen, mhm. aber es schafft es halt irgendwie nicht und das ist halt irgendwie super. Also es gibt's halt, wenn man halt damit irgendwie sozialisiert ist und dann später Bab hört, denkt, ja, was ist das denn für ein blödes Kölsch?
Ja, so. Okay.
Oder ganz schlimm, jetzt die neuen Karnevalsbands, die halt irgendwie aus Bergstadtbach kommen, das gar nicht mehr können, mhm. das ist dann ganz traurig.
Aber das stimmt, in Köln ist ja Karneval so ein Riesending, ne? Ich komme aus dem spröden Norden und jetzt wohne ich in Leipzig. Da ist Karneval, Norden Karneval, also das, nee, die Norddeutschen haben keinen Spaß. Die rheinischen Frohnaturen, da sieht es immer ein bisschen anders aus.
Naja, viele, also ich habe da immer ein ambivalentes Verhältnis zu Karneval.
Ich glaube, es würde mir total auf die Nerven gehen, wenn ich hier wohnen würde. Ich müsste wahrscheinlich mitmachen, weil man sich dem nicht entziehen kann.
Einfach zu Hause bleiben.
Oder zu Hause bleiben.
Früher bin ich in Urlaub gefahren, mhm. manchmal habe ich mitgemacht. Mhm. So, ich habe, wir springen jetzt nicht zu sehr hin und her thematisch.
Ach, egal, das sind ja Podcasts und keine.
Gut, ich war irgendwann mal, war ich mit einem Kumpel, waren wir irgendwie in Urlaub und dann bin ich zurückgekommen. Und da wohnte ich damals irgendwie an der Zülpicher Straße. Mhm. Die Zülpicher Straße ist halt der Studentenballermann mittlerweile. Mhm. War es damals halt auch schon, im Karneval sowieso. Dann wurde die immer komplett gesperrt. Mhm. So, ich war kurz halt mit der Bahn nicht, konnte ich nicht von dem Ringen bis zu meiner Wohnung nicht mit der Bahn fahren. Mhm. Da musste ich halt mit schweren Rucksack, Reisegepäck, musste ich halt irgendwie am Ring aussteigen und einmal. Achso,
ich muss mal.
Okay. Ja, auf jeden Fall, hatte ich mit schwerem Reisegepäck, bin ich dann halt einmal quer mitten im Karneval über die Zülpicher Straße gerollert. So, und hab dann auf dem Weg vom Ring bis zu meiner Wohnung, was so ungefähr, lass mal ein Kilometer gewesen sein, waren halt drei Schlägereien so. Und eine richtig asoziale mit Flasche über den Kopf ziehen und so. Mhm. Und das eben nur so im Vorbeigehen. Das war einfach so. Mhm. Und das denke ich mir so, nee. So, das ist halt irgendwie nicht cool.
Nee.
So, da kommen halt sehr viele Leute, die halt einmal im Jahr saufen und dann sofort irgendwie außer Kontrolle geraten. Mhm. Das ist irgendwie halt kein schönes Ding gewesen. Also war,
nee, gut, also, das kann ich verstehen. Aber ich habe so ein bisschen, also früher dachte ich, Karneval und Oktoberfest, Schlimmste, was es gibt heutzutage. Aber ich würde jetzt, wenn ich wählen müsste zwischen Oktoberfest oder Karneval, eins von beiden muss ich mal, würde ich, glaube ich, eher aufs Oktoberfest gehen. Weil da kannst du, das ist ja konzentriert auf einen Ort und dann gehst du halt danach wieder weg, wenn du keinen Bock mehr drauf hast. Wenn du deine Maß getrunken hast, gehst du halt nach Hause. Karneval, dem kannst du dich halt nicht entziehen, wenn du irgendwo nicht am Stadtrand wohnst. Genau. Ach, man hat halt immer so tote Hosen, die haben ja zum Beispiel auch mal mitgemacht. Also ein Düsseldorfer Karneval, aber das ist ja auch so ein großes Ding. Vielleicht nicht so groß wie in Köln, aber auf jeden Fall ist es auch ein Ding. Und das fand ich als Punker so peinlich. Wie kann man denn bei so einer Scheiße mitmachen als angebliche Punkband und da Kamelle werfen vom Wagen?
Ja, das ist halt so ein Thema, was ich eben auch angeschnitten habe. Das ist halt so genau wie jemand außerhalb von Köln sagt ihr, wollt ihr immer mit eurem Zeltinger, das versteht man halt einfach nicht, weil.
Ist halt, ja, das habe ich dann später auch, man wird ja ein bisschen milder im Alter, dann lernt man das auch so ein bisschen, auch so regionale Unterschiede und Eigenarten, dann lernt man auch, versteht man dann auch. Also man kann auch, es ist auch sehr schwer, ich bin ja kein gebürtiger Sachse, aber ich wohne ja nun mal seit ein paar Jahren und der gemeine Sachse ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der im Norden so gut ankommt, würde ich mal sagen, oder generell in weiten Teilen Deutschlands. Dabei sind das oft ganz liebe, nette Menschen, man muss ja, nur ein bisschen kennenlernen. Genau, aber Setting, aber das...
ich wollte noch mal im Karneval, okay. Mal, das war ganz lustig, wir haben, ich glaube, dieses Jahr war es nicht, das war vor ein, zwei Jahren, da haben wir in Weimar gespielt und das war ein Weiberfastnacht tatsächlich, also war hier in Köln, hat er die Party getobt und dann hatten die in Weimar, hatten die vorm Rathaus so ein DJ-Pult aufgebaut und saß über da irgendein besoffener Typ mit Schiffchen, der hat dann irgendwie so Ballermann-Mucke aufgelegt, irgendwie der Holzmichel in so einer Bum-Bum-Version und so ein Scheiß. So, und das war halt total witzig, weil der ganze Marktplatz, das war komplett leer. Mhm. Also die einzigen beiden, die da halt irgendwie so mit offenem, staunendem Mundstein war halt unser Dominik, unser Gitarrist und ich und haben uns das angeguckt. Das war unglaublich lustig, weil es hat keine Sau interessiert und nur diese eine Tüte mit Schiffchen vom Rathaus macht halt so eine komische Ballermann.
Weimar ist Karnevalsparty. Auch nicht so die Karnevalshochburg.
So, aber die haben es alles versucht.
Ja,
und sie hatten ja auch zwei Leute, haben sie ja damit gekriegt, nämlich mich und Dominik.
Ja, klar, als Kölner natürlich. Klar. War
für uns natürlich so.
Nee, Karneval ist auch im Osten kein Wurst. Im protestantischen Osten ist das alles kein Ding. Also deswegen, krieg ich nichts von mit. Dann. Also doch, ja, wenn... Was weiß ich. Solche Events, dann mal so traurige Events, wenn man das mal so zufällig mal vorbeiläuft, aber sonst. Naja, aber Zeltinger, genau. Zeltinger. Vielleicht gehen wir mal wieder zurück. Aber das ist das Schöne am Podcast, man kann immer so ein bisschen springen und dann gibt es ein Stichwort und das ist dann wieder die Rückkehr zum roten Faden. Weil, ich glaube, die Bezeugung von Zeltinger ist mir als Nicht-Kölner auch nicht so ganz klar. Ich kenne den natürlich, aber das habe ich mir als Punker nicht angehört. Mhm. Also das war einfach, es gab ja immer so Versuche auch von der Industrie dann, als noch keiner genau wusste, was Punk war, gab es ja auch zum Beispiel in den späten 70ern den Versuch mit den Straßenjungs aus Frankfurt.
Ja,
das hat ja überhaupt nichts mit Punk zu tun, aber Nein. Das war halt so die Idee von, ich weiß gar nicht, Ralf Siegel war das, glaube ich, sogar, der das produziert hat.
Ich glaube, Axel Klopprogge und Ecki Ziedrich waren's.
Das waren die das so versucht haben, als Punkband zu verkaufen?
Genau.
Ja, aber es war auf jeden Fall ein Major-Produkt. Das war nichts, was authentisch
war. Das war auch gecastete Frankfurter.
Und die Platte, ich hatte die Platte auch sogar, die Dauerlöscher, die hast du in jedem Plattenladen für 3 Euro gekriegt, weil die halt keiner mehr haben wollte, Scheiß, weil es war ja auch einfach so, also... Die Typen sahen da nicht aus wie Punks, sondern so wie so Assis halt.
Ja,
Bundeswehrsoldatenmusik war das eigentlich so. Und dann mit so ultrasexistischen Texten. Und gut, ich weiß auch als Punk kein großer Freund von Political Correctness, aber das war mir einfach auch zu doof. Also, und so war wahrscheinlich so. Das war, glaube ich, auch mein Eindruck, den ich dann so von Zelting hatte. Was hat denn dieser dicke, komische Mann mit Punk zu tun? Nee, dann höre ich lieber Kotzbrocken.
Ja.
Wir sind authentische Assel-Punks aus Köln. Das fand ich super.
Nee, also bei Zelting ist halt tatsächlich so, die haben halt irgendwie so viele, sag ich mal, Themen, die so im Punk ähnlich behandelt wurden, haben die halt auch schon sehr früh klar gemacht. Mhm. Das ist dann wirklich so Anfang der 80er. Dann, gibt es halt einen Text, irgendwie, morgen gehe ich zum Sozialamt, da gibt es Geld, da gibt es Geld. So, und das sind einfach, Sachen, da ist halt viel vorweggenommen worden, was dann später halt auch in so Ruhrpott-Asi-Punk-Kapellen aufgegriffen wurde. Mhm. Das ist halt, dann ist er halt, war halt nochmal zusätzlich schwul, hat dann auch so den Tunten-Song gemacht und sowas, ne? Und dann ist er halt, singt er halt so tuntig, was halt so für die Elterngeneration von jetzt meinem Jahrgang halt ein ganz krasser Red Flag war.
So. Naja, gut, klar.
Das und damit konntest du halt dann deiner,
Geräusche hier so. Na gut. Vielleicht hast du ja welche. Nachbarn.
Nee, auf jeden Fall, das ist halt so ein krasser Red Flag für Eltern gewesen. Ah ja, stimmt, das könnte irgendwie sein. Egal. Naja. Und damit konntest du halt super deine Eltern provozieren. So. Und das war halt dann irgendwie in der Pubertät halt die ultimative Waffe, so, ne? Sich so da irgendwie seinen Weg zu finden. Bei allem Begleiterscheinungen, was da sonst noch irgendwie, was Zeltinger betrifft, was nicht so cool war, was man auch da irgendwie ausgelernt hat oder gar nicht wusste. Auf jeden Fall, da konnte man, ja.
Aber Köln hatte ja trotzdem auch eine Punk-Szene, also Rockorama beispielsweise, das Label war ja ein Kölner Label. Es gab ja auch den Rockorama Plattenladen, das hat mir der Dirk, der Deutsche W von OHL, den hatte ich auch mal zu Gast, der ist ja immer aus Leverkusen mit dem Fahrrad dann irgendwie Anfang der 80er nach Köln geradelt, um halt dann morgens um 10, wenn Herbert Egold den Rockorama-Laden aufgemacht hat, ich weiß gar nicht, wo der war, irgendwo in der Innenstadt, glaube
ich. Ich meine,
also sie dahin
zumindest,
und
zumindest war der mal irgendwann in der Uni irgendwo, aber ich war keine Ahnung, wie gesagt.
Nee, der ist ja auch dann Mitte der 80er, ist ja mit dem, also als der nur noch so Rechtsrock-Kram bei ihm rauskam, ist der mit dem Plattenladen auch, also hat der dann den Plattenladen verkauft und das war dann nicht mehr Rockorama, Mitte, Ende der 80er oder so. Und das war dann ein komplett anderer Laden und ich glaube, heute ist da irgendwie ein Friseur drin oder Reisebüro oder sowas. Es erinnert auf jeden Fall nichts mehr daran, dass das halt mal es war halt einer der wichtigsten deutschen Punk-Plattenläden und Rockorama war halt bei aller Kritik an den schlechten Sounds und an den Bedingungen, die Herbert Egold halt diesen jungen Punkbands da aufdiktiert hat, war das halt trotzdem einfach ein relevantes Label, bis der halt irgendwie ab 86 spätestens nur noch diese Nazi-Scheiße da vertickt hat. Womit der Millionär geworden ist, aber der lebt ja auch schon seit 20 Jahren nicht mehr. Ich habe gerade dieses Buch gelesen von dem Björn Fischer über das Rockorama-Label. Aber das war ja trotzdem auch in den 80ern zumindest, ich weiß ja nicht, wann du bist ja dann eher so in den 90ern, also so wahrscheinlich mit der Subkultur. Obwohl, wenn du Zeltinger gehört hast, das war wahrscheinlich noch in den 80ern, ne?
Ja, das war, da war ich irgendwie so 13, 14, 15 oder so, ne? Also, ich habe jetzt nicht irgendwie, als ich glaube, Asi mit Niveau kam raus, ne, müsste irgendwie 79 oder 80 oder so gewesen sein, das ist ja die große Hymne. So, ist auch ein super Ding.
Okay, ich höre das mir mal an. Ich gebe dir mal eine Chance nach dem Zeltinger.
Ich habe auch was vorbereitet.
Ach so.
Weil das ist schwierig, du kannst das nirgendwo streamen.
Ach so,
also
die
ersten drei Platten so. Und,
ach so, okay.
Genau, ich habe halt immer, ich mache das halt gerne irgendwie, wenn ich mal irgendwo im Flohmarkt diese Platte sehe, kaufe ich die immer so und dann verschenke ich die immer.
Ach so.
Oh. So, und das habe ich jetzt...
Das freut mich.
Ich habe die immer im Schrank irgendwo so und manchmal, wenn man so Geburtstagsgeschenke braucht, so
dann gibt es immer eine Zeltinger-Platte.
Egal, ob die Leute einen Plattenspieler haben, egal, ob die dann sagen, ach, ihr mit eurem scheiß Kölschrock. Ja. So,
okay,
egal.
Ich habe einen Plattenspieler. Also ich kann es mir anhören auf jeden
genau.
Fall.
Naja, auf jeden Fall. Genau, gebe ich die dann mit. So, ich habe die rausgesucht. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt überhaupt sagen?
Naja, so abseits von Zeltinger halt die existierende Punkszene in Köln, also zum Beispiel um die Band Kotzbrocken oder halt um dieses ganze Rockorama-Ding und so. Also viele gab es ja nicht, aber es war dann in den 80ern, aber es gab halt schon so eine Reihe von mit. Es gab ja auch im Stollwerk zum Beispiel, das gibt's ja bis heute, das ist ja mal, also es war ja mal größer, der Gebäudekomplex, war ja mal besetztes Kulturzentrum und ist ja bis heute, glaube ich, auch eine Location noch für Veranstaltungen.
Ja.
Waren auf jeden Fall auch etliche Punkkonzerte in den 80ern, aber BAP spielten da, glaube ich, auch. Also es war so ein bisschen durchmischter. Es war jetzt auch nie so, mein Eindruck, meine Recherchen zumindest zu Kölner Szene war es jetzt nicht so, es war jetzt nicht so wie Berlin, wo es sogar untereinander konkurrierende Punk-Szenen gab zwischen den Prosern und den Polit-Anarcho-Beton-Fraktionen oder wie in Hamburg, wo es auch einfach viel, viel größer war. So war es in Köln jetzt, glaube ich, nicht. Weil Köln hat zwar 1 Million Einwohner, aber es ist doch, wie du es auch sagtest, dann doch immer noch relativ klein im Vergleich zu Berlin.
So. Genau. Ja, muss ehrlich geschehen, in den 80ern habe ich das überhaupt nicht verfolgt. Ich kenne mich auch wenig aus, ehrlich gesagt. Ich habe da, wie gesagt, da war ich halt Classic-Rock-Fan. Die Konzerte, was ich halt gesehen habe, war irgendwie in der Sporthalle, irgendwie Queen, Deep Purple und keine Ahnung, irgendwann Zappa nochmal und dann war es das so an Konzerten, was ich da jetzt groß besucht habe. Ich war irgendwie, also habe schon sehr viel Musik gehört und da war auch sehr interessiert, aber irgendwie diese Classic, also das war jetzt irgendwie nicht so niederschwellig, da mal irgendwie als 13-, 40-Jähriger irgendwo ein Konzert zu gehen. Das war erst teuer, zweitens braucht es einen Erziehungsberechtigten, der mitgeht und so weiter. Und deshalb ist das so gelaufen, wie es da gelaufen ist. Ich bin ja gar nicht...
Ja, du bist doch zufällig so Punk-Ikone gekommen. Das ist eigentlich auch ganz witzig, weil Punk hatte ja in den 90ern, jetzt springen wir mal ein bisschen, Punk hatte ja in den 90ern dann auch mal so zweiten Frühling, so das ab 95 oder 94, 95 durch die Chaostage. Und auf jeden Fall war dann Punk auf einmal wieder ein Riesending. Und zu der Zeit habt ihr ja auch angefangen mit Knochenfabrik dann Musik zu machen und die ersten Sachen rauszubringen. Das war ja so alles so Mitte der 90er. Das war auch deine... du hattest schon vorher eine Schülerband oder sowas, ne?
Scheißband, das war sinnlos. Also wir haben da im Jugendzentrum so rumgedaddelt irgendwie ohne Ziel und ohne Sinn und Verstand. Keine Ahnung. So, also haben wir ja später auch so gemacht, aber hat sich dann irgendwie aus Versehen was daraus entwickelt, was ich mir nicht ja. voraussehen konnte.
War das eigentlich, dass die Ameisenstadt, ich habe die ja in den 90ern nicht gehört, sondern erst so ab den frühen Nullerjahren. Und da hatte das schon so eine Art Legendenstatus, dieses Album. Und in den 90ern, die für mich oder eine der besten und bedeutendsten Platten der 90er ist halt die Ameisenstadt von Knochenfabrik. Ja. Neben der zweiten Terrorgruppe beispielsweise. Und ich fand auch, mein Eindruck ist auf jeden Fall auch immer, dass Knochenfabrik für viele immer noch so eine der, oder wenn nicht sogar die beste deutsche Punkband der 90er halt ist. Ist das so, ist das vielleicht so eine nachträgliche Verklärung von den Leuten, die, also 97, als die erste Platte von euch rauskam, da war ich zu klein dafür. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen, weil eben dann erst 4-5 Jahre später, aber ja. hattet ihr dann, also hattet ihr von Anfang an dann schon so eine Art, ja, ich will nicht sagen, der Legendenstatus, das klingt so hochtrabend, nee, aber wart ihr von Anfang an so beliebt oder ist das erst im Nachhinein so gekommen, dass viele retrospektiv sagen, oh, das ist halt die wichtigste Platte, weil da kam dann so viel raus und so. Das ist nämlich auch ein Unterschied. Vieles von dem, was in den 90er, vor allem ab der zweiten Hälfte der 90er bis in die frühen Nullerjahre rein, was da kam an Punk, das war anders als dieses Parolengedresche der 80er Jahre.
Ja und nein. Also ich gab, also meiner Wahrnehmung nach war das halt irgendwie vieles auch ein Aufguss, so, so mit, also immer noch mit diesen Parolen.
Ja, das gab es auf jeden Fall auch, die Fraktion, aber es hat sich mehr aufgespalten in verschiedene Stile, auch durch die Einflüsse aus den USA. Social Distortion war ein mega Ding. Also Social Distortion hat ganz, ganz viele Bands beeinflusst, die dann das versucht haben nachzuspielen, diesen melodischen Rock'n'Roll-Punk. So. Ja. Genau.
Ja, wo wollte ich jetzt rein? Moment, ich muss mal kurz irgendwie, ich habe gerade einen Faden verloren. 90er Jahre.
Naja, so, also wie ihr so wahrgenommen wurdet in der
Szene. Ach so, genau, ja. Also ich, also was halt definitiv wahrgenommen wurde, dass wir halt live unglaublich beschissen waren. Das halt größtenteils auch an meiner Wenigkeit lag. Ich habe halt irgendwie da, keine Ahnung, also ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht irgendwie Herzblut, Liebe und Mühe reingesteckt in die ganze Sache, weil es war immer irgendwie reingerotzt alles oder irgendwie rein irgendwie bei den Aufnahmen, weiß ich nicht, im Studio eingespielt, so ja, sind jetzt Verspieler drauf, ja und wir lassen doch einfach so ja, Arschlecken, so komm, ich hab keinen Bock mehr, lass uns jetzt hier feiern gehen, jetzt Ende oder so so halt, ne? Und das und ich hatte da halt irgendwie, dadurch, dass ich halt irgendwie auch wenig, sag ich mal, von meiner Seite aus investiert habe, auch kaum Erwartungen. So. Und dann haben wir halt live irgendwie gespielt und dann war am dritten Tag die Stimme kaputt. Und dann denke ich, ja gut, es ist jetzt eigentlich sinnlos, hier zu spielen, aber komm, dann machen wir es, dann hauen wir uns halt noch irgendwie vor einen rein. Dann grüll ich ein bisschen rum. Boah. So, und dann war halt ziemlich schnell klar, dass das live halt totale Kacke war, wurde auch irgendwie überall so gespiegelt in irgendwelchen Heften, so, ja, kam dann immer nur nach Nebensatz, so, ja, Knorrig, war besoffen und Kacke, also es kam das dann halt. Und dann dachte ich, okay, ja, ich habe jetzt nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, da hat sie dann auf Konzerten gespielt, da spielten dann irgendwie 4 Bands und der Eintritt hat 3 Mark gekostet, so. Dann denke ich, gut, dann wird jetzt keiner irgendwie nachher sagen, ey, dafür habe ich jetzt 3 Mark bezahlt, so. So ja. Ungefähr, ne? Dann denke ich.
So ein Kommerzpakt. Keine Vorwürfe mehr. Was? 12 Mark Eintritt für 18 Bands? Ja, nee, die spinnen das. Kommerzschweine sind das.
Gab tatsächlich auch bei 3 Mark Eintritt Dingern gab es Diskussionen. Das fand ich immer lustig.
Ja, ja, ich weiß gerade noch ganz genau, ich weiß auch genau, mit was für einem Klientel. Ich weiß ganz genau. Eigentlich mit dem grüne Haare Klientel halt. Ohne Zähne im Maul, aber 10 Hunde.
Also ich will jetzt auch nicht irgendwie meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich es nicht auch selber so gemacht hätte.
Ich habe mal
im Konzert wegen 3 Euro.
Aber nicht wegen 3 Euro. Das war dann doch unter meiner Würde.
Nein,
wegen
klar,
10 Mark Eintritt oder 8 Euro oder so. Da habe ich dann auch mal diskutiert. Aber gut. Aber 3 Euro oder 3 Mark.
3 Mark. 1,50 Euro.
Dafür kriegst du heute nicht mehr Bier.
Ich habe halt ein paar Freunde, die halt auch irgendwie Konzertveranstalter sind, die haben zu Hause halt noch Plakate hängen, wo das dann wirklich auch draufsteht. Das steht dann halt irgendwie, weiß ich, Songfabrik, 1. Mai, weiß ich, irgendwelche Bands, die es damals gab, die es heute größtenteils nicht mehr gibt. Da stehen dann 5 Bands rum und unten steht dann 3 Mark. So, das ist halt lustig.
Aber okay, dann war ja die öffentliche Wahrnehmung von Knochenbrück eigentlich sehr, sehr schlecht.
Ja, eigentlich ja.
Waren so, besoffen und kacke.
So auf jeden Fall, wir sind auch irgendwie, wurde halt dann auch echt ziemlich schnell weniger mit Leuten, die zum Konzert kamen.
Mhm.
So, und ich dachte, ja, gut, das war's dann auch, ne? So, und dann, keine Ahnung. Und dann haben wir halt irgendwie noch eine Platte aufgenommen, haben uns dann irgendwie aber gestritten. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, war total sinnlos.
Mhm.
Und dann haben wir uns halt direkt nach der zweiten Platte auch aufgelöst. Mhm. So. Und ja, dachten wir, ja gut, dann war es das jetzt.
Also im Nachhinein ist das dann eigentlich erst so zu
das ist, genau,
dem
das
Ding
ist,
geworden. Ja.
Dass es irgendwie tatsächlich so geworden ist, dass wir dann auch irgendwie gesagt haben, okay, oder dass ich für mich dann irgendwie auch damit klarkommen musste, zu sagen, gut, so wie früher kann man das jetzt nicht mehr präsentieren, weil da gibt's halt Leute, die freuen sich wirklich darauf, also die haben Eintritt bezahlt und wollen das sehen, so das konnte ich mir halt nicht vorstellen früher, weil ich habe halt, ja, wie gesagt, ich bin Classic Rock Fan, habe so Mainstream Scheiße gehört und habe dann halt sowas abgeliefert, so mit so einer Sachen, dann fiel mir das immer schwer zu glauben, dass das jemand gut findet.
Mhm. Ja gut, ich meine, die Classic Rock konnten halt auch spielen, also die konnten halt richtig gut spielen, aber der Eintrittspreis war auch ein bisschen teurer als 3 Mark, der war so
richtig
80 Mark halt, was heute auch ein Witz ist, aber
okay. Ja. Ich hab, aber wie gesagt, es, und dann und dann kam das halt irgendwie so, dass halt Leute wirklich gesagt haben, hey, das war super, so, ja, ach so, ja gut, dann gebe ich mir heute Abend vielleicht mal Mühe.
Okay. Naja, das ist halt schon, also dieses Ameisenstaat-Album ist halt schon, also diese Texte, also ich glaube, jeder, zumindest damals war das so, aber ich glaube, das ist bis heute wahrscheinlich auch noch so bei vielen, auch bei vielleicht so denen, der Handvoll Punk-Nachzügler, so Texte wie Filmriss oder Grüne Haare, das kennt man einfach. Also allein hier, weil Filmriss ist ja auch nochmal gecovert worden von hier Danger Dan.
Mhm.
Und du hast ja auch, bist ja auch, glaube ich, mal bei einem Antilopen-Konzert mit aufgetreten. Ja. Und umgekehrt auch. Du hast auch mal mit Danger Dan auch mal live performt, bei einem Chefdenker-Konzert, glaube ich.
Ja.
Und dadurch kennen das dann einfach auch viele Leute. Aber es war auch schon, ich weiß nicht, in den Nullerjahren, Knochenfabrik war, also Terrorgruppe und viele andere 90er-Jahre-Bands gab es halt noch, Knochenfabrik aber nicht. Und 2008, das ist meine Knochenfabrik-Geschichte, die eine, die ich halt habe, da habe ich auf dem Force Attack gearbeitet als Security. Und das war grauenhaft. Das war wirklich unfassbar scheiße und anstrengend, der Job. Mhm. Und das Klientel halt nun mal einfach, Force Attack war halt Force Attack-Klientel.
Ja,
ne?
Das war scheiße.
Du kennst es halt noch, so, genau. Und das war echt nicht nur ein bisschen assi, es war richtig assi.
Ja, und nicht witzig auch.
Nee, es war auch nicht witzig. Und das war eh ein hartes Force Attack, weil da ist halt auch noch ein Crew-Mitarbeiter, der ist besoffen mit dem Radlader über ein Zelt rübergefahren. Da sind Leute oder drei Leute fast gestorben. Ja. Das findet man alles, wenn man das googelt, findet man auch die Storys dazu. So. Die Bullen kamen aufs Gelände in Zivil und haben den Typen halt verhaftet, logischerweise, waren dann wieder weg. Dann ging natürlich das Gerücht rum, oh, hier Bullen auf dem Gelände, die wollen das Force Attack, wie es halt so ist. Dann gab es dann noch irgendwelche Schlachten da auf dem Force Attack, auf dem Gelände. Nicht nur eine Müllschlacht, sondern so richtig mit Angriffen auf dem Backstage-Eingang. Okay. Und das war alles ganz, ganz furchtbar. Das war eine der beschissensten Jobs, die ich je gemacht habe.
Ja.
Ich habe auch ein halbes Jahr aufs Geld warten müssen, es war alles scheiße. Aber die einzige Offenbarung war, am Sonntagabend, da sind extra noch viele meiner Freunde dann auch gekommen, auch viele, die dann keine Punks mehr waren zu der Zeit, aber dann halt trotzdem gesagt haben, da fahre ich hin, weil habt ihr am Sonntagabend auf der Hauptbühne als letzte Band gespielt. Und das war eines der wenigen Knochenfabrik-Reunion-Konzerte in dem Jahr, die es gab oder überhaupt gab. Und das war richtig schön. Da hatte ich dann auch Feierabend und das war ein Albtraumwochenende.
Okay.
Aber Sonntagabend spielen jetzt Knochenfabrik um 20 Uhr auf der großen Bühne und das war richtig schön. So 2 Stunden oder 1,5 Stunden und genau. Und die Assel-Punks waren einfach schon so fertig. Also das heißt, das Publikum war auch okay. Genau, das war schön. Das war eine schöne Offenbarung. Und dann halt so diese Hits, die ich dann natürlich 1997 nicht live gesehen habe, wie Filmriss oder Grüne Haare. Ich weiß, tut mir leid, immer diese beiden Songs, die genannt werden. Aber das sind ja nun mal die größten, bekanntesten Stücke von euch. Genau, das war halt schön, das nochmal dann zu sehen. So.
Ja.
Genau, das hat mein Herz sehr erfreut. Genau, seitdem habe ich aber auch keine Band mehr gesehen, in der du gespielt hast. Ich habe mir nämlich auch nochmal die Chefdenker, ein paar Chefdenker-Sachen-Alben angehört. Und als das 16 Ventil in Gold rauskam 2003, das wurde in der Plastic Bomb, die ich damals gelesen habe, wurde das sehr gelobt, glaube ich.
Keine Ahnung.
Und ich habe mir das angehört, dachte, was soll das? Also, was sind das für Texte? Ja. So, aus heutiger Sicht finde ich das gut. Mhm. Weil das ist ja genau diese, weg von diesem Parolengedresche hin zu, naja, also so ein mit ironischen Texten, mit Texten, die sich halt auch mit so Alltagssachen auseinandersetzen.
Ja.
Und auch einen gewissen Intellekt halt haben. Dazu ist die Musik halt einfach auch ein bisschen anspruchsvoller. Ich weiß auch nicht, aber vielleicht hört man so einen leichten Social Distortion raus. Und da gab es halt so in den späten 90er, frühen Nullerjahren gab es so einige Bands, die so diesen Stil hatten. Antikörper aus Hamburg zum Beispiel. Super Nichts ging auch so ein bisschen in die Richtung Pasco, obwohl Pasco jetzt nicht so Social Distortion-mäßig klang, aber die waren auch eine etwas anspruchsvollere Punkband. Und das war halt anders als dieses Politparolengedresche der 80er Jahre und auch noch 90er, Schlachthufe Bullshit oder so. Genau. Aus heutiger Sicht finde ich auch Chefdenker gut oder Casanovas schwule Seite. Ja. Damals fand ich das eher langweilig.
Ja, ich habe, also die, gerade diese, wo ich Social Distortion angemeldet, wir haben das früher im Bus echt drauf und runter gehört, ob ich mich das halt, also jetzt kann ich es gar nicht mehr hören, aber ich, irgendwann ist mir halt auch ein Keks gegangen so und ich fand dieses breitbeinige irgendwie so ein bisschen albern so. Die 16 Ventile in Gold, der Song, ist veralbert das ja auch ein bisschen. Es ist ja keine, das ist keine Liebeserklärung an Mike Ness, sondern eher so, ja, bisschen albern ist es doch schon, was da.
Warte mal, du singst auch in irgendeinem Song, singst du doch auch hier, ich habe denselben Friseur wie James Dean
genau,
und Mike Ness.
Genau, bei 16 Ventile in Gold, das ist bei dem Lied, genau. Und da geht es halt irgendwie eigentlich auch eher darum, dass das halt, dass man bei dann irgendwann nicht mehr, also als diese ganzen Musik, als er so in diesem Stil irgendwie nur noch rüberkam, da wusste man halt irgendwann nicht mehr, ist das jetzt eine Pose oder meinen die das schon ernst? So, das war halt nicht mehr klar irgendwann. Und das war halt so, also ich dachte eigentlich, dass man bei dem 16-Ventile-Song, dass ich das zumindest meine Position irgendwie mit klargestellt hätte, dass ich das halt albern finde. So, gut, aber wird halt immer anders aufgenommen, aber ich hab da, kann da nicht viel mit anfangen. So, das ist so.
Es heißt, aus heutiger Sicht ist so ein bisschen das ist ja so Zeitgeist-Ding gewesen. Aus heutiger Sicht ist, glaube ich, es ist eigentlich so ein bisschen peinlich von dieser aufgesetzten Attitüde. Aber Social Distortion war nun mal auch eine relevante Band oder auch andere Bands. Gaslight Anthem und so, die auch so ein bisschen in diese Richtung gingen. So, naja, aber.
Ja.
Ja, okay, aber gut. Knochenfabrik auf jeden Fall. Dann halt so die, sehr, sehr prägende Band der 90er. Du hast aber wirklich so viele andere Projekte noch. Also Chefdenker, dann, die es bis heute gibt, ihr habt auch mehrere Alben gemacht, dann Casanovas schwule Seite, nur eben diese eine LP und eine EP.
Genau.
Und du hattest noch mehrere Bands, auch noch so einmalige Projekte oder sowas, ne?
Das klingt immer so.
Ja?
Ja,
Projekte. Das klingt immer so, als wäre man hier so.
Nein, das war einfach Schwachsinn. Also es sind so. Ja.
Also das nicht, war Fun, Quatschmusik oder was?
Ja, das war, Da muss man jetzt nicht drüber reden.
Ach so, okay, gut.
Aber was heißt Quatschmusik? Einmal hatten wir noch irgendwie, das war eigentlich ganz nett, wir hatten eine Band Tick 17 mit Sängerin. Das war so ein bisschen Indie-Pop. Das ist halt schade, da ist nie was draus geboren, aber ein paar Lieder gemacht, das war eigentlich ganz nett. War aber so Indie-Pop. So, da wollte ich mal irgendwann vielleicht mal hochladen bei Streaming-Diensten oder so. Das kann man sich, glaube ich, heute noch ganz gut anhören. Das ist nett.
Das sagt mir auf jeden Fall nichts. Also, aber ich habe mir natürlich vorher noch mal ein bisschen die Discogs, also deine Discogs-Seite quasi angeguckt und das hat sehr, sehr lang, die 50 Einträge oder so. Das ist für eine Einzelperson gar nicht so schlecht. Also.
Keine Ahnung. Ja, ich habe ja letztens eine neue Homepage gemacht mit allen Platten gelistet, alle Songtitel. Und ich habe es dann irgendwann mal durchgezählt. Und tatsächlich irgendwie so so demnächst müssten wir so die 300 Songs Marke erreicht haben. Das ist relativ viel geworden. Dann auf,
ist schon auch, also klar, also dafür, dass die Ärzte mal gesagt haben, sing besser nicht, singst du ganz schön viel, aber du spielst auch Gitarre beispielsweise. Also du machst ja eigentlich immer beides dann zusammen in der Band, ne? Genau. Also gibt es noch so, ich würde gleich noch ein bisschen über so Texte sprechen. Aber sonst so, um das einmal abzuschließen, ja klar, du spielst halt in vielen Bands oder hast in vielen Bands gespielt. Es gibt ja so Multitalente. Ich hatte den Alex Schwers auch mal Anfang des Jahres zu Gast. Ja. Der hat ja auch in zig Bands gespielt und tut es ja auch immer noch. Der macht das Ruhrpott-Rodeo. Und man merkt halt so, das ist halt so, da der brennt halt dafür. So, das ist halt so sein Leben. Ja. Ist das bei dir ähnlich dann? Also du hast ja die Bands, aber hast du noch andere Sachen gemacht? Label oder?
Ja, ich mach halt die ganze Labelarbeit mache ich komplett selber. Also alles, was wir ausbringen, bringe ich halt selber. Mein Label raus. Und jetzt letztes Jahr habe ich ein Jahr lang mit Schulfreunden ein Prog-Album aufgenommen und gemischt und auch ein bisschen Gitarre drauf gespielt. Also so Progressive Rock, Konzeptalbum, so mit 11 Minuten langen Liedern. Streicher, Bläser.
Wie in den 70ern, ey.
Ja, ja, genau. Also es heißt auch Ports 1975. Mhm. Das ist ein Konzeptalbum von sehr guten Schulfreunden von mir. Das ist der Bernd Wilberg von der Stadtrevue, hat er auch. Und Marco, auch ein Schulfreund von mir, Marco Trussello. Und die haben halt, hatten halt irgendwie die Idee, so zum 50-jährigen Jubiläum der Porzer Eingemeindung. Da gab es zwar früher ein Riesenthema, da wurde irgendwie Porz von Köln eingemeindet, gegen den Willen vieler Porzer und so weiter. Das ist halt, bis heute spielt das so, gibt so Diskussionen und da gab es halt, dieses Jahr ist halt das 50-jährige Jubiläum von dieser Eingemeindung und dazu hatten die sich halt in den Kopf gesetzt, komm, wir machen jetzt ein cooles Prog-Rock-Album, das heißt Porz 1975, wir benutzen nur Instrumente aus der Zeit und machen das genauso, wie das früher so geklungen hat und dann das war halt super, weil für mich war das irgendwie, ich habe dann halt nochmal ganz viele Prog-Rock-Alben gehört, um zu gucken, ja, wie klingt das jetzt, kann man das jetzt so machen und ich habe halt mit ganz vielen Schulfreunden, die ich ewig nicht gesehen habe, sind dann hier bei uns gewesen und wir haben das dann aufgenommen, so Cello aufgenommen und sowas. Und das war super. Also es war ein tolles Projekt.
Du hast ja so ein kleines Home-Studio, hast du ja auch, ne, sozusagen.
Ja, ja, genau.
Ja, genau. Eine unfassbar große Vinyl-Sammlung. Also ich kenne viele Leute, die gerne Vinyl sammeln. Guter Kumpel von mir aus Berlin hat so 3.500 Platten. Ich glaube, du hast noch mehr.
Keine Ahnung, ich habe es nicht gezählt.
Es sind sehr, 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 sehr viele. Wie oft ist Zeltinger darunter so? 100 Mal.
Achso, du meinst die doppelt.
Ja, ja, genau. Die werden wir verschenken.
Nee, die habe ich, ich glaube, ich habe aktuell nur zweimal.
Achso, okay.
Zwei Platten doppelt von Zeltinger. Nee, Zeltinger habe ich nur die ersten drei tatsächlich.
Okay.
Also es ist aber interessant, das Detail, der Volker von Molotov Soda, der hat tatsächlich mal ein paar Platten bei Zeltinger gespielt.
Achso, okay. Das ist aber schon auch eine Weile her, ne? Ja. Molotov Soda gibt's ja auch schon lange. Habe ich jetzt gerade gehört, dass, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger, dass der Tommy Molotov jetzt auch nicht mehr singen kann oder auch nicht mehr darf.
Der war letztens ein ganz trauriges Abschiedskonzert. Auch.
Genau, das hörte ich, beziehungsweise ich las es in einem Interview in irgendeinem Punk-Fan-Szene, habe ich nochmal mit ihm gelesen. Ja. Und genau, er ist ja auch schon über 60, glaube ich. Ja, gut, hat auch gut gelebt. Dann ist halt manchmal so, dass halt so viele, die einfach, also 65, 66 ist kein Alter, auch um abzutreten, wie das bei Tommy Stumpf war vor 2 Jahren beispielsweise, oder Frank Ziegert ist ja auch letztes Jahr, glaube ich, gestorben. Aber gut, er hatte Krebs. Aber es ist halt dann doch, wenn man halt konsequent Punkrock durchführt, dann wirst du nicht unbedingt alt. Peter Täumer ist das schlimmste Beispiel.
Ja,
das war. Aber da gibt es ja noch mehr, ne? Genau. Oh Gott, jetzt aber weg von solchen deprimierenden Themen. Natürlich als Punk früher habe ich natürlich sowas wie Filmriss, natürlich so als geile Saufhymne wahrgenommen, aber eigentlich, jetzt, wenn ich den Text so mal so mit über 20 Jahren Abstand mal wieder lese, ist es eigentlich voll der deprimierende Song über eine Alkoholikerkarriere. Und ich glaube, so ist das eigentlich auch gemeint, oder?
Ja, also wie gesagt, ich fand es immer blöd, das irgendwie zu verherrlichen. Mhm. Auch wenn das manchmal das Gegenteil wohl den Eindruck erweckt, je nachdem, was man jetzt von uns hört. Aber ich finde das nie cool. Also ich habe auch Leute im Freundeskreis, die halt, jetzt sind wir wieder beim deprimierenden Thema, beinahe darüber irgendwie ins Gras gewissen haben, dann aber noch die Kurve gekriegt haben. So, also nicht mehr, es so, ne? Und ich bin da immer ambivalent unterwegs, weil die lustigsten und gestörtesten Sachen passieren halt nun mal unter Alkoholeinfluss, aber die bescheuerten Anekdoten, die ich jetzt zu erzählen hätte, das ist immer irgendwas mit Alkohol gewesen.
Ja.
So, und
aber man kann es ja im Griff haben einfach. Das ist, man kann es, ja, sollte genau, es halt im Griff haben.
So. Klar, aber das deshalb irgendwie zu was Positivem irgendwie auszurufen, ist halt ist halt nicht cool.
Nee, das stimmt, aber trotzdem so Textzeilen wie besoffen in der Ecke liegen, nichts mehr auf die Reihe kriegen, das ist ja eigentlich auch ein Spiegelbild, gerade von der Punk-Szene, die auch in den 80ern, das hatte mir der Sven Bock, glaube ich, auch mal erzählt, der meinte, es war halt einfach, oder viele, die da damals so, dann zum Beispiel viele, die dann so amerikanischen Hardcore dann entdeckt haben, das war der neue Attitude, weil die eigentliche Punks war bei vielen einfach irgendwann so, die dann diesen Weg nicht mitgegangen sind, sondern es war einfach nur noch Assi, es war einfach nur noch saufen, nichts mehr auf die Kette kriegen, besoffen in der Ecke liegen, nichts mehr auf die Reihe kriegen.
Genau, ja,
das und das war in den 90ern ja auch nicht unbedingt anders und das war auch in den Nullerjahren nicht unbedingt anders. Und heute gibt es irgendwie keine jüngere Punkszene mehr, deswegen gibt es das eigentlich, deswegen ist es schon dann anders. So, und die Leute, die es geschafft haben, trinken in Maßen oder gar nicht mehr, aber es hatte trotzdem in den 90er Jahren einfach, es war auch ein Spiegelbild, ne? Ja. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich auch eine gewisse Punkfraktion, hat das dann auch so abgekultet.
Ja,
unironisch halt, ne?
Ja, ich hab's, also ich weiß besonders nicht, wie ich das jetzt einordnen soll, also eigentlich schon, aber so gab halt echt da so einen Hang zur Selbstzerstörung und diese Selbstzerstörung halt auch hart zu feiern. So. Wer ist der krasseste Typ, der sich am Herzen selbst zerstört? Also wir haben da irgendwie Konzerte gespielt, das war irgendwie zum Beispiel Freiberg Club im Schloss, war das damals. Gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Nee, ist heute eine öffentliche Toilette.
Ah, okay. Ja, war es damals wahrscheinlich auch.
Ja, gut.
So ungefähr. Ja. Naja. Nee, auf jeden Fall, da war es halt zum Beispiel so, da ging es irgendwie, ich glaube, zu den Toiletten ging es irgendwie eine Treppe hoch.
Mhm.
Und wenn man die Treppe runtergegangen ist, war irgendwie so eine Tür.
Mhm.
So. Und man konnte halt irgendwie mit, da haben sie, irgendwelche Punks haben sich da irgendwelche Obstkisten oder irgendwas genommen und sind dann auf dieser Treppe Schlitten gefahren. Haben dann halt immer versucht, irgendwie die Tür zu treffen. So waren halt rotzevoll und haben sich dann halt wirklich mit wirklich ordentlich Speed dann halt immer so mit der Fresse gegen die Mauer gezimmert und sich dann halt selber hart gefeiert. Oh, guck mal, schon wieder Zahn raus. Hey, geil, geil, hier haben ein geiles Krankenhaus Freiberg. Das ist alles super. So, ne? Und so ging das halt irgendwie so. Und das war halt irgendwie jetzt nur ein Beispiel von vielen Konzerten, wo halt irgendwie diese harte Sauferei dann in so eine Selbstzerstörungsgeschichte übergegangen ist. Und das war halt irgendwie, ja, keine Ahnung, wie man das, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das fand als 25-Jähriger. Also nicht immer geil, manchmal lustig, aber es ist halt oft auch, also sagen wir mal so, ich weiß ja nicht, was aus den Leuten geworden ist. Ich habe ganz viele Leute irgendwie, wo ich dachte, oh ja, das, also mit denen man auch früher, die dann oft zu Konzerten gekommen sind, das wird nichts mehr. Und die triffst dann heute und dann sagst du, ja, ich arbeite jetzt irgendwie bei der Deutschen Bank oder so. Und dann so, du?
Ja.
So, ach, ja. Okay.
Das würde mich auch mal interessieren, was so die Penner-Punk-Fraktion von vor 25 Jahren, die mit dem man ja irgendwie zwangsläufig dann ja auch was zu tun haben musste, dann, was die wohl so heute so macht. Also ja, ich glaube, einige weinen wirklich nicht mehr unter uns und die dürften nicht alt geworden sein.
Kann sein, aber es gibt halt Gegenbeispiele, wo ich halt wirklich, wo die Leute dann vor mir stehen, ich erkenne die null, so nicht, die sind nicht wieder zu erkennen, die waren früher, weiß ich, keine Ahnung, 120 Kilo, Schlappiro, hatten immer so ein Mickey Mouse Rekorder dabei, wo irgendwie Deutschbank liegt.
Ich weiß ganz genau. Ich sehe es wirklich bildlich noch vor mir.
Genau, so. Und die, und dann stehen die halt irgendwie. Oh, Entschuldigung. Genau. Ja, und dann steht halt irgendein Typ, den ich da von da aus der Zeit kenne, vor mir. Sagt, ja, ich bin jetzt irgendwie nicht Steuerberater, aber ich mache irgendwie Buchprüfungen fürs Finanzamt oder
so. Oh weia. So, nein, so muss es doch auch nicht laufen.
Ich so, hä? Was? So, wo du nie und nimmer, wo du dachtest, nee, eigentlich ist deine Karriere sterben mit 21. So, das hätte ich jetzt noch als einziges, also als Option gesehen. So, und das war irgendwie nicht so. Und das ist halt dann auch irgendwie schon verrückt, wie Leute dann sich da irgendwie rausziehen.
Ja gut, aber Respekt auch davor.
Ja, ja, super.
Halt krass. Obwohl man jetzt, um jetzt unbedingt beim Finanzamt arbeiten muss, das will ich mal fragestellen. Ja. Das ist ja auch ein Absturz dann. Hat auch nichts mehr mit Punk zu tun. Aber gut. Aber trotzdem, ja genau, es war auf jeden Fall die Fraktion, die so Texte wie Filme dann sehr ein bisschen zu ernst genommen hat, weil das, wenn ich mir das auch jetzt nochmal anhöre und auch viele andere Alben von dir oder Bands von dir, dann ist es halt immer ein schönes Spiel mit Sprache und auch mit einer gewissen Ironie.
Ja.
Und das war halt ein Kontrast, deswegen meine ich das vorhin, es gab ja in den 90er Jahren und bis auch in die Nullerjahre hinein, gab es ja auch eine andere Fraktion im Punk, die halt eben nicht dieses Schlachtruf für BRD-Parolengedresche, immer dasselbe ACAB, ja. Deutsch gegen deutscher Nazis und Bullen, wow. Macht halt, und gegen Amerika. Und das macht halt jede zweite Punkband hat das gemacht in den 80ern und den 90ern. Und dann gab es halt diese Fraktion, vor allem um Bands aus deinem Umfeld, die halt einfach andere Texte halt hatten. Außerdem ist mir mal aufgefallen, in NRW, gerade im Ruhrpott, aber Köln zum Teil auch, die Texte sind, also selbst bei den Polit-Punk-Bands sind die Texte deutlich ich-bezogener, deutlich individualistischer. Selbst bei so Songs wie von Hass, Verbrecherstaat, da geht es immer aus meiner Perspektive ist das doof und deswegen möchte ich das nicht. Ist nicht das große ganze Deutschland verrecke von Slime oder was weiß ich, Berliner Politpunk-Bands, wo es immer um das große Ganze ging, sondern es sind immer so kleine individuelle Geschichten. Vielleicht hat das auch, vielleicht ist das so eine Prägung auch bei dir, diese kölsche Prägung, weil die Kölner Punk-Bands, also auch die Kotzbrocken, ja, das, also die waren sowieso politisch vollkommen diffus. Das war zwar Parolengedresche, aber das war so doof, dass man sowieso überhaupt nichts davon ernst nehmen konnte. Und ansonsten ist mit Köln verbinde ich halt eigentlich Knochenfabrik und alles, was daraus hervorging. Und das war eine andere Art von Texten einfach. So, weil euch wahrscheinlich diese Parolengedresche auch auf die Nerven gehen. Du kommst ja auch nicht aus der Polizszene wahrscheinlich.
Also was?
Du kommst ja auch nicht aus irgendeiner Polizszene oder sowas.
Nee, eigentlich nicht. Ja. Nein, genau. Nö, ich hab da durchaus irgendwie was für übrig. Also das ist nicht, dass ich das halt komplett ablehne, aber ich finde irgendwie, dass viele Sachen, die gesagt werden, halt nichts Neues bringen. Wenn du halt zum 100. Mal irgendwie ein Thema politisch aufarbeitest oder so, dann denke ich mir, gut, okay, das machen jetzt viele Leute, ist mir vielleicht auch ein Anliegen, ist ein wichtiges Thema, aber ich möchte das jetzt selber nicht machen, weil, keine Ahnung, ich möchte lieber eine Geschichte erzählen, mal irgendwie was Lustiges, vielleicht nicht so was runterzieht, dass Leute mal irgendwie mal so ein kleines Päuschen vom Ganzen belehrt werden oder nachdenken müssen über Themen, so dass man einfach eine kleine Geschichte erzählt, so finde ich irgendwie netter.
Genau.
So, das.
Genau. Andere Band, die mir jetzt gerade noch einfällt, die auch aktuell ist, aber das sind auch alles alte Hasen dabei, so Verstörte Bäcker, kennst du die?
Ja.
Das ist ja auch eine Band von Alex. Genau. Fleischschwers. Und die sind auch so, also es ist auch halt wieder Ruhrgebiet, NRW. Es ist halt einfach ein Unterschied. Also auch eine Kassiererplatte ist ein deutlicher Unterschied zu Hamburger oder Frankfurter oder Berliner Bands. So.
Genau.
Und das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn das halt einfach nicht so verkniffen ist. Und das ist mir immer auf jeden Fall bei allen Sachen immer aufgefallen, die so aus deinem Dunstkreis kommen. Deswegen muss ich jetzt auch nochmal mich auch noch unbedingt in Detlef reinhören, weil das einfach, glaube ich, eine Band ist, die so in eine ähnliche Richtung geht halt.
So, genau. Wie gesagt, so zur selben Zeit eigentlich angefangen, selbe, so.
Ja.
Genau. Das ist irgendwie. Aber nie irgendwie, das war jetzt nicht so, dass wir irgendwie uns gegenseitig da gehört haben, sondern das ist, wie würde man, ich glaube, in der Biologie nennt man das, glaube ich, Konvergenz.
Okay, ja.
so, das ist, ja.
Wie ist denn das heute? Also Knochenfabrik gibt es wieder, dauerhaft wieder? Oder ist es immer mal so zusammenfinden, ein paar Gigs spielen, dann wieder rotes Projekt wieder oder wie?
Ja, wir machen halt eigentlich kaum was Neues. Wir haben das mal irgendwie gemacht, weil, weiß nicht, wir hatten mal irgendwie eine Zeit lang geprobt und hatten dann 8 Songs und dann haben wir da irgendwie nochmal eine neue Platte gemacht, aber auch keinen interessiert eigentlich wirklich.
Ich habe es mir auch nochmal angehört von, ich finde die auch nicht schlecht. Ja. Die kamen wir so 2022 raus, ne?
Diese. Irgendwie sowas, genau. Ich fand die auch nicht jetzt verkehrt, aber war jetzt nicht die große Resonanz oder so. Und also was halt ja, sag ich mal, ein ganz großer Glücksgriff oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber es ist ja so, wenn du zu Bands gehst, ist es ja ganz oft so, dass du eigentlich nur die ersten 2 Platten hören willst. Also in meinem Fall Zeltiger und ich die ersten 3 Platten.
Ja.
So, dann ist es halt ganz geil, wenn man nur 2 Platten hat, so wie wir.
Ja.
Dann kann man halt live auch gar nicht auf dumme Gedanken kommen.
Ja,
Und das ist halt Also wir ein versuchter Schachzug.
Nein,
es ist ja kein Schachzug, es war ja unbeabsichtigt, das zu ergehen.
Ja, aber so im Nachhinein. Er scheint das doch als guter Schachzug, weil wer zum Teufel will heute halt noch, wenn du auf ein Konzert gehst von Deepish Mode, wer zum Teufel will Songs hören von 2022? Also man, als Fan hat man die Platte halt, aber hört man sich einmal an, denkt sich, boah, aber wenn ich jetzt wieder hingehe, will ich jetzt halt wieder, Everything Counts halt hören. Oder bei anderen Menschen ist es ja genauso. Also es ist, wer will halt die neue Scheiße hören? Und alle so, oh. Okay, den einen Song müssen sie jetzt halt spielen von der letzten Platte. Aber gut. Also clever eigentlich.
Ja, was heißt clever? Also wie gesagt, das Glück in den Schoß gefallen.
Ja.
Naja, und wir versuchen immer zu proben. Oft klappt es nicht aus zeitlichen Gründen. So. Und dann es gibt öfters halt tatsächlich Konzerte, dann ist der Freitag irgendwie, geht so, und der Samstag geht dann, weil der Freitag die Probe für Samstag war so ungefähr. Also das heißt, es kommt halt ab und zu bei Konzerten so rüber, als ob es eine öffentliche Probe ist.
Mhm.
Und es kommt halt tatsächlich manchmal auch nicht nur so rüber, sondern es ist halt okay. Ja. So, und es finden halt viele auch irgendwie okay.
Ihr müsst auch diesem Ruf besoffen und kacke vielleicht auch noch ein bisschen Tribut zollen vielleicht.
Ja, ja, das kriege ich ja mittlerweile ohne Saufen schon hin, wenn ich irgendwie ständig die Texte vergesse. Das, ja.
Ich glaube, bei dem Knopffabrik-Publikum kannst du aber sicher sein, vor allem wenn das eh nur Songs sind von den ersten beiden, von den beiden Platten, dann kennt jeder die Texte. Also.
Ja.
Aber Schäftlinger hat auf jeden Fall ja noch viel, viel mehr Platten gemacht als nur zwei. Also das ist das letzte Album von 2023, glaube ich, ne? Asozial Darwinismus fand ich auch sehr gut an Titel.
Nee, warte mal.
Oder kam noch was danach? Nee,
kam danach jetzt, also jetzt vor, keine Ahnung, vor einem halben Jahr. Wie heißt sie denn? Scheiße. Ach, ein Kühlschrank voller Ideen. Das ist die letzte Platte.
Okay.
So, die haben wir jetzt irgendwie vor einem halben Jahr oder so.
Wie kommt man eigentlich auf so Titel, also Titel wie ein Kühlschrank voller Ideen oder eine von 100 Mikrowellen? Wie kommt man da eigentlich drauf?
Eine von 100 Mikrowellen ist tatsächlich so, da hat irgendwie der Dominik damals, glaube ich, was, hat irgendwie wie nennt sich das so, so Werbetelevision, also diese Dauerwerbesendungen geguckt, so, genau. Und hat alles, was irgendwie cool klingt, irgendwie aufgeschrieben. So, und dann gab es wohl irgendwann, weiß ich, eine Verlosung, so, ja, gewinnen Sie jetzt eine von 100 Mikrowellen.
Ja.
Und dann hat er halt aufgeschrieben, eine von 100 Mikrowellen. Und hatte so eine ganze Liste mit totalem Stuss.
Ja,
so, und dann dachte, boah, geil, eine von 100 Mikrowellen hört sich echt geil an. Und dann und das halt irgendwie so genommen. Und bei ein Kühlschrank voller Ideen, boah, das war irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem Gespräch im Bus, so, ja, ging es irgendwie darum, ja, ist das jetzt irgendwie eine gute Idee, jetzt irgendwie, wenn wir heute Abend dann und dann anfangen, ein Bier zu trinken oder so, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendwas. Und dann sagt er irgendwie, ja, kommt da drauf an, ist wie viele Ideen da im Kühlschrank gerade stehen, so, und was für welche und so, so ein Gespräch muss es gewesen sein.
Okay.
Blödes Doofgespräch, und dann dachte ich so, oh, ein Kühlschrank voller Ideen, hört sich gut an. So.
Ich finde das immer sehr schön, wenn wir dann so Texter, dann so ihre Inspiration für Titel und Texte halt mitteilen, dann, da kommen, es ist immer interessant dann einfach so, ja, der Carsten Friedrichs ist ein Bekannter von mir aus Hamburg, den Superpunk und Liga der gewöhnlichen Gentlemen Sänger und Gitarrist und Texter, und das sind dann immer so die Ideen, die ihm dann so kommen. So, ach Mensch, hat er neulich einen alten Italo-Western geguckt mit Clint Eastwood, da kam das Wort verdünnisieren drin vor. Dort könnte man mal wieder einbauen.
Naja.
Das finde ich jetzt so schön, so diese Alltagsbeobachtung oder Sachen, dass jemand halt Dauerwerbesendung gehört, guckt und daraus dann Inspiration für einen Titel und einen Song zieht. Das hat was, finde ich. Deswegen textlich immer. Also aus heutiger Sicht mag ich, also ich kann mir auch mal aus nostalgischen Gründen Parolengedresche anhören. So, das ist ja auch irgendwie, also wenn eine 80er-Platte, Punk-Platte, dann will ich das auch hören. Wenn ich Slime höre, dann will ich auch, wir wollen keine Bullenschweine hören. So, es ist aber auch besser so, dass sie es nicht mehr spielen, weil mit 60 ist das nicht mehr so authentisch, wenn man so zum Straßenkampf auffordert. Es gab aber in den Nullerjahren auch eine Reihe von Bands, die haben das so dermaßen übertrieben mit diesen kryptischen Texten. Bei euch, da weiß ich ja immer, ich weiß ja, worum es geht.
Ja.
So, also mir ist das schon klar, mit diesem Mike Ness-Zitat beispielsweise, Friseur von Mike Ness, das ist mir schon klar, dass das natürlich so ein bisschen so eine Parodie ist auf diese Pose, auf die Frisuren und genau. Aber es gab halt so Bands wie Turbostadt, also wissen die eigentlich selber, worüber die singen eigentlich? Oder sind das nur so aneinandergereihte, klug klingende Worte? Da gehörte die dann zum Beispiel wiederum nicht zu der Fraktion dazu.
Ja.
Ne? Vielleicht war so ein Mittelding einfach. Ja, was sagst du generell so heutzutage? Du bist ja, trittst ja noch auf, das klingt so, als wärst du so 80 und spielst jetzt so die letzten, wie Electric Light Orchestra heute.
Ja, ja.
So ist es ja nicht, aber du spielst ja noch Gigs und spielst ja noch Konzerte und bist da ja auch anscheinend noch sehr umtriebig. Ist es so, aber, also das ist ein Hobby, aber wo du immer noch gerne viel Zeit und Energie reinsteckst, ne?
Genau. Ja, ich hab halt nicht viel zu tun.
Ja.
Bin halt Rentner quasi, Erwerbsminderungsrentner und brauche halt ein Hobby so, und das ist super. Also man kommt halt immer raus. So, ich bin jetzt die Rente ist halt so mau, ne? Also dass ich mir jetzt halt irgendwie was ich geil fände, also ich wäre jetzt wirklich ernsthaft gerne in Birmingham und würde mir ihr auch nochmal angucken oder so, was halt einfach finanziell nicht drin so, und also was wollte ich sagen? Nee, also es ist ja, es ist einfach ein schönes Hobby. Ich habe halt irgendwie alles, was drumrum noch ist. Also sprich, weiß ich, wenn ein Kabel kaputt ist oder Stärker kaputt ist, dann kann ich da mal reingucken. Ich habe jetzt nicht die Riesenahnung, aber meistens guckst du irgendwo rein, oh, da ist ja ein Kabel gerissen und löte ich wieder dran. Funktioniert wieder. Heimwitzka, keine Ahnung, 170 Euro Reparatur irgendwie gespart. So, und dann dauert das halt auch irgendwie immer seine Zeit. Ist das halt so ein Kompletting oder was ich, wenn ich dann irgendwie jetzt diese Ports eine Platte aufgenommen habe im Keller, dann ist es halt ja so ein Hobby, alles wo es halt, da geht es dann halt nicht nur um die Aufnahme, ums Abmischen. Ich habe dann irgendwie dann den Vertrieb ja noch quasi über unsere Homepage. Muss ich halt den Großvertrieb irgendwie mit dem kommunizieren und mache dann halt ein bisschen Labelarbeit. Also es ist halt so ganz gut, wenn du, ist ja oft so, wenn du halt in diese Erwerbsminderung reingerätst, hast du halt vorher irgendwelche Maßnahmen, wo die dann immer sagen, ja, gucken sie, dass sie irgendeine Struktur in den Tag kriegen oder machen sie irgendwas, irgendwie so. Also hier sind halt alle Sachen, die man sich auch selber denken kann, aber man kriegt es halt nochmal gesagt. Und so ist das dann halt auch. Das ist, ja.
Also wenn du ja auch noch spielst und auch noch weiterhin irgendwie aktiv bist als Musiker oder auch mit dem Label und so weiter, wie ist denn so dein Eindruck dann, also ihr spielt ja wahrscheinlich nach wie vor jetzt in den typischen Locations halt, ne? Also es ist jetzt, wenn Köln, wo spielt man in Köln? Im Sonic Ballroom dann wahrscheinlich, ne? Beispielsweise. Genau, aber die Lanxess Arena, wie es heißt, da spielt ihr halt nicht. So. Nee. Also es war ja auch, war das mal eine Intention von dir vielleicht auch wirklich so professionell als Musiker, auch als Punkmusiker dann zu agieren, dass man vielleicht davon irgendwann leben kann? Du, ist das nicht der Traum von jedem?
Nein. Nee, ich finde es ja immer besser, wenn du irgendwie so finanziell abgesichert bist und dann in deiner Musik machen kannst, was du willst.
Das ist auch besser.
Ist eine schönere, fühlt sich besser an irgendwie. Also gibt ja ganz viele Leute, die können halt auch nichts anderes. Und wenn die dann irgendwann weg vom Fenster sind, ich weiß nicht, wie die damit klarkommen.
Ja.
Das ist halt blöd.
Das stimmt. Man muss ja dann so zeitlose Musik machen, dass das nicht nur als Zeitgeistphänomen wahrgenommen wird. Oder man endet dann irgendwann als bisschen so als Hampelmann, der dann immer so aus Nostalgiegründen gebucht wird dann mit seiner Band und dann musst du halt immer noch dieselben Kracher von 1980 spielen, obwohl du mittlerweile halt 65 bist. Das kommt dann auch nicht mehr so gut rüber. Also da möchte man vielleicht, aber das ist die einzige Möglichkeit vielleicht noch irgendwie zu wirken, weil man dann damit sein Geld verdient. Aber ja, ich verstehe das schon. Ich finde es eigentlich auch immer sympathischer, wenn Leute sagen, nö, dann möchte ich diese Unabhängigkeit halt bewahren. Ne?
Wie sind also wo du jetzt sagst, auch sagst du Zeitgeistphänomene, also ich gebe mir jetzt weiß Gott nicht viel Mühe mit Texten, aber worauf ich halt immer achte, ist, dass es halt nach Möglichkeit 0, gar nicht irgendwie den Zeitgeist irgendwie rührt, weil das machen alle immer so dann. Und es ist halt sehr schnell langweilig so, und es ist halt absolut unbrauchbar. Nach spätestens 4, 5 Monaten oder einem Jahr kannst du halt nichts mehr damit anfangen. Das ist halt sinnlos.
Ja, ich mache einmal die Woche einen Podcast. Also das kannst du dir vorstellen, dass man sich Folgen von vor 2, 3 Jahren gar nicht mehr anhören kann, weil niemand weiß noch, worüber man da redet.
Das ist
ja
was anderes, klar. Ja. Wenn du
aber gut, das ist natürlich tagesaktuell.
Tagesaktuell bist du viel unterwegs. Ist das, ja, klar, das ist. Aber ich meine, es ist ja auch schön, wenn man sich halt alte Podcasts oder sowas anhört, dann kann man sich ja auch irgendwie in so eine bestimmte Zeit rein zurückversetzen, das mit Sicherheit.
Das stimmt. Super. Naja, Retrowelle ist ja eh auch total in. Alle verklären jetzt mittlerweile ihre wilde Jugend und was weiß ich. Und ob das die 80er sind oder die 90er oder jetzt auch die Nullerjahre seit einigen Jahren, da gibt es ja auch so Retrospektiven schon so. Ich nehme mich da gar nicht von aus. Ja. Aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, solange es halt immer unterhaltsam ist. Da würde mich nochmal interessieren, wenn ihr in den 90er Jahren ja auch schon gespielt habt und dann immer als besoffen und kacke galt.
Ja.
Aber da hast du ja auch in der Szene gewirkt. Und wir hatten ja vorhin noch gesagt, in den 90ern gab es nochmal so eine zweite Punkrock-Frühling, vor allem durch die Chaos-Tage und durchs Zap-Magazin und so weiter.
Ja.
Und auch durch neue Bands, die Terrorgruppe zum Beispiel, die waren ja auch unglaublich populär, oder auch Vizo, obwohl das ja alle schon Protagonisten auch aus den 80ern waren. Der Archie hat den 80er schon bei Inferno gespielt oder der Johnny, glaube ich, bei den Hostages of Ayatollahs. Das waren ja alle schon alte Hasen, so. Die waren ja schon 30 und trotzdem war die Terrorgruppe waren irgendwie nochmal so eine typische 90er-Jahre-Punkband, auch mit viel amerikanischen Einflüssen in der Musik.
Ja.
Genau. Und Wie war das damals und wie ist heute so dein Eindruck, wenn du halt mit Knochenfabrik oder Chefdenker auch wieder in den Läden spielst, in denen ihr vielleicht auch schon vor 20, 30 Jahren gespielt habt? So.
Also ich finde das sehr super, weil ich bin ja immer, also ich lese ja ganz gerne so Künstlerbiografien und dann sind die meistens halt irgendwie sehr euphorisch, wenn die sagen, ja, und dann waren wir in dem kleinen Laden und haben da und da das und das gemacht, so, und dann, ja, weiß nicht, wird die Band dann irgendwie größer und dann wird sie halt die Biografie auch irgendwie langweilig und man hat da irgendwie immer den Eindruck, so, ach, die, jetzt merkt man aber schon, dass der Spaß, den der da irgendwie in den kleinen Ländern backen hatte, der ist jetzt weg. So, ne? Und ich bin halt irgendwie, also ich, wie gesagt, wenn so große Festivals, so schön das ist, da zu sein, und man trifft halt viele nette Leute und so. Ich find's am geilsten in irgendeinem 100-Leute-Club, der total knallevoll ist. So, von mir aus kann auch geraucht werden oder weiß ich nicht was. Kann stinken, der Schweiß von der Decke tropfen, das ist irgendwie immer schön. So. Ich kenne halt auch beides von größeren Bühnen. So, und also gerade Chefdenker, wir ziehen jetzt bei weitem nicht so viele Leute wie Knochenfabrik. Und das ist halt echt toll, immer noch genau in diesen kleinen Clubs zu spielen. Ich bin, also genau so finde ich es ja auch wichtig, irgendwie. Also, ich spreche jetzt nur von mir selber, aber ich finde es halt wichtig, dass man halt einfach immer dasselbe macht. Also, ich bin ein riesen Ramones-Fan, weil sobald irgendwie, keine Ahnung, hier Didi Ramone hat irgendwann mal angefangen zu rappen, so, und das ist halt unterirdisch. So.
Das wusste ich gar nicht.
Und ja, das ist Didi King, musst du dir mal angucken.
Okay, aus guten Gründen wusste ich das nicht.
Da kommt der irgendwie aus so einer U-Bahn-Station, hat so ein paar Goldketten um und macht so ein Cringe-Opa-Rap, irgendwie sowas total crazy.
Ja.
So, oder auch hier, weiß ich, auch irgendwie ganz seltsam, der, wo ich auch ein großes Idol von mir, Brian Wilson, der war halt irgendwie in der, da gerade irgendwie in einer akuten Psychosebehandlung und ist dann auch irgendwie von irgendwelchen Leuten überredet worden zu rappen und das kannst du ja auch mal anhören. Das ist irgendwie, wie heißt das nochmal, wie heißt die Platte? Aber das ist halt auch irgendwie, obwohl das noch irgendwie ganz witzig ist, weil die dann mit so, also der rappt wie Thomas Gottschalk eigentlich, so. Und das ist aber unterlegt mit so psychedelischen Zitaten aus so alten Beach Boys. Das ist eigentlich geil. Eigentlich ist es geil. Okay. So. Also es ist wirklich so ein Kinderreim-Rap, so, ne? Wie man das so von
Thomas Gottschalk zum Beispiel kennt.
Thomas Gottschalk kennt, genau. Und das ist halt auch, der singt dann, rappt dann da halt über die Smart Girls heißt das Lied. Genau, okay, musst du mal auf jeden Fall anhören, das ist super. So, und Didi King weiß ich jetzt nicht, wie das heißt. Aber das ist halt, ja, auf jeden Fall, und deshalb, und ich liebe halt alles von den Ramones. So. Ja. Ich finde das halt geil, weil es ist immer dasselbe. Mhm. Und deshalb denke ich mir, so, ich sehe das irgendwie so, vielleicht sehen ja ganz viele Leute das so ähnlich wie ich, dass sie halt auch eigentlich immer dasselbe, wenn man nicht irgendeinen neuen Scheiß. So, und deshalb versuche ich auch immer irgendwie, also bei Chefdenker, von der ersten bis zur letzten Mal hat sich jetzt nicht, sag ich mal, da liegen jetzt keine Welten zwischen, sondern das ist immer schon irgendwie ähnlich. Mm. Und ich finde das irgendwie so ganz gut, wenn das irgendwie, dass man so eine Konstante hat. Mm. So. Also ich könnte auch, glaube ich, jetzt nicht anfangen zu rappen. Ich kann es, das ist albern. So.
Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Peinlich, das ist einfach peinlich. Ja, genau, nee, aber ich finde es halt auch gerade gut, wenn man so ganz konsequent das als Konzept irgendwie hat, das immer alles gleich. Ich finde, ich mag das auch an ELO. So die frühen Platten sind sehr proggig und mit Streichern und sowas. Aber so dann ab irgendwie den 80ern klingen die halt auch alle gleich. Du erkennst in der ersten Sekunde, das ist ELO.
Okay.
So. Ähnlich bei Madness. Das sind so Signature-Sounds und so eine Art, eine bestimmte Art Songwriting, die immer irgendwie einem bestimmten Muster folgt und das immer gut irgendwie, so finde ich halt irgendwie schön. Das, ja, das ist halt auch so ein bisschen so der Grund, weshalb jetzt irgendwie wir jetzt nicht irgendwie mit Keyboards mal um die Ecke kommen und sagen, ey, wir machen jetzt Elektropunk hier, so.
Was dann Zeitgeistmusik halt wäre, weil das war vor 20 Jahren auch mal angesagt, Elektropunk, Egotronic beispielsweise oder so, und das ist mittlerweile aber auch tot. Also ja gut, die Band gibt es auch nicht mehr. Aber auch das, was aus diesem ganzen Dunstkreis da rauskam, ich dachte, das interessiert doch keine Sau mehr. Also.
Naja, ich mach's halt dann halt nie irgendwie fest an irgendeinem Begriff. Also wenn mir die Musik nicht gefällt, so, dann ist mir das egal, ob das jetzt Elektropunk oder Punk ist. Mhm. So, wenn mir die Musik gefällt, dann kann das von mir aus auch irgendwie Schlager sein, mhm. wenn das gut gemacht ist oder so, dann
also das da ist so
bin ich, ja.
Ja, das ist auch witzig, dass du so ein Prog-Rock-Fable halt hast, weil das ist ja eigentlich genau davon, wollte sich Punk ja total genau. abgrenzen. Also ja, wenn ich in den 70ern, also wenn ich das, weiß nicht, so irgendwie so Bombastrock ja. so, und dann höre ich halt danach eine Sex Pistols-Platte, das sind ja Welten. Und
ja, klar.
Ich kann das auch gut verstehen, dass die Punks irgendwie sagen, jetzt ist ein Schluss mit dieser Bombastrock-Scheiße. Ja. Deswegen ist es eigentlich ganz witzig, dass du das so, dass das für dich so eine relevante Musik halt ist, so bis heute.
Also ich bin ja 69, bin ich geboren halt. Mhm. Und bin halt aufgewachsen mit dieser Musik. Mhm. Ne? Also du bist so, wenn du so mit sechsjähriger in deinem Kinderzimmer sitzt und du hörst Radio, mhm. dann gibt's halt keinen Punk. So, das ja, gab's klar. nicht. So. Und du hast halt irgendwie es war eigentlich war es eine super Zeit, weil du hattest irgendwie, machst halt das Radio an, dann mhm. kam irgendeine Hitparade, gab's mhm. früher halt ganz viele immer. Irgendwie Mel Sunox Hitparade oder sonst was, mhm. so komische Sendung. Und dann kommt halt irgendwie in der einen Woche Platz 1 irgendwie Babe vom Styx. Mhm. So fand ich eine Hammerballade. Da dachte ich, boah, wie schön ist es so als 7. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, wann das kam dazu. Naja, vielleicht 11-Jährige. Ich weiß nicht mehr, wann es genau war. Auf jeden Fall, ja, 11 müsste ich ungefähr gewesen mhm. sein. So. Und dann, oder 10. Und dann kommt halt in der einen Woche, ist dann Platz 1 Babe vom Styx. Da dachte ich, boah, ist das schön, geil. Und dann kommt nächste Woche kommt irgendwie Pink Floyd in mhm. Brick in the Wall, Platz 1. Mhm. Und denkst so, ist aber komisch. So, und dann hörst du ein paar Mal, ach, ist aber auch geil. Mhm. So, ne? Mhm. Und das war, und vor allen Dingen die Kombination, der muss ja eigentlich auch geil sein, weil ist ja Platz 1. So, ne? Wenn man so,
gut,
so ein kleiner Pimp ist,
ja,
so denkt man
ja,
dann halt. Ne?
Ja, genau.
So. Und ich finde das halt nach wie vor so, irgendwie, dass dieser ganze Prog-Rock, der steckt ja bist unter die Decke voll mit Ideen.
Wenn's das ist richtig, ja.
Wenn es halt nicht selbstverständliches Solo-Gedaddel ist, was halt auch viel gab. Aber es ist halt, ist halt wirklich so, du hast halt einen 11-Minuten-Song, da macht eine Punkband irgendwie 3 Alben draus. So, ne?
Genau.
Also was da an Ideen drin ist. Ne,
ja.
Wirklich. Also
ja,
ist wirklich
das ist
so.
Irgendwie so. Ja, genau.
So. Und ich konnte da nie was Schlechtes dran finden. Also das Einzige, was halt wirklich bescheuert war, ist halt, dass du so, wenn du sowas gemacht hast wie Punk, dass du da nicht reinkommen konntest in irgendein Studio mhm. oder irgendwie an irgendwie eine Plattenpresse und sowas gab es nicht. Mhm. Es gab, war da halt so ein krasses Gatekeeper-Ding, mhm. dass da halt solche Bands irgendwie nicht reingekommen sind und das ist halt den Leuten um den Keks gegangen. Und es war halt auch unglaublich dekadent, halt, mhm. dieses Zeitalter. Es gibt Superfilm, wo das halt irgendwie, wo man sich die ganze Zeit an den Kopf hasst, das heißt irgendwie Squaring the Circle, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt's die ganzen Plattencover aus der Zeit, so, die sind alle von Hypnosis gemacht worden, das ist ein Fotostudio gewesen, ich glaube Anfang 70er sind die groß geworden und eigentlich jedes Cover, was du so kennst, ist von denen, also was ich finde, so dieses Led Zeppelin Cover, wo dieses Mädchen da auf den Giants Causeway hochkrabbelt, irgendwelche Greatest Hits Platten von Paul McCartney so. Und das sind alles so Cover, wo du, wenn du die siehst, kennst du die. Mhm. So, es ist wie ein, ja, so, das ist halt richtig, richtig Kunst.
Mhm.
Und die, und diese Geschichten dazu erzählen ja diesen Film und das ist so unfassbar dekadent, dass du halt denkst, um Himmels Willen. Und das war halt irgendwie dann auch irgendwie so ein Kritikpunkt, der dann ja irgendwie zu Punk gefühlt, also ey Leute, man kann auch was machen, ohne dass das Cover irgendwie 30.000 Euro kostet.
Ja,
so,
ja,
ne?
ja.
Und das war halt irgendwie damals nicht so, aber rein musikalisch muss ich schon sagen, ist das irre, was die da gemacht haben. Also das ist auch irgendwie die ganzen Produktionen, dann hast du da ein Riesenorchester bei gehabt, teilweise, so, das hat halt einfach ein Schweinegeld gekostet. Die Bands sind irgendwie mit einer vagen Idee ins Studio gegangen, haben dann da ein halbes Jahr irgendwie im Studio rumgejammt und haben dann da irgendwie was, eine Platte draus gemacht, also nicht immer, aber oft, so, und das sind halt irgendwie Millionen von Euro irgendwie versenkt drin, so. Aber man muss auch sagen, wow, so da, was da jetzt rausgekommen ist, ist schon krass. So ist ich mein Sonnenschirm oder irgendwas?
Nö, ach Gott, nö, das passt schon. Ich wollte nur gucken, ob die Batterien gleich alle sind. Aber also ich glaube, mit diesem Prog-Rock werde ich mich nicht mehr anfreunden. Ja. Also wenn so Musik, also jetzt Punk ging ja auch in den 70ern los, okay, aber wenn überhaupt so diese Musik, die in den 70ern, obwohl weiß ich gar nicht, ob das so populär war, aber doch, wahrscheinlich schon. Also wenn, dann so Krautrock. Das ist sowas, was ich mir anhören kann. Das ist jetzt nicht so episch, das ist ja nicht episch bombastisch. Das ist auch verkopft, verspult.
Ja.
Aber das hat halt irgendwie, das hat was ganz Eigenes. Also so eine Can-Platte oder so, das hat halt schon, das auf Albumlänge höre ich es mir auch nicht an, aber das ist interessante Musik. Das ist einfach ein wahnsinnig interessantes Genre.
Ja.
Und genau, das ist so das, was ich mir so anhöre, wenn ich mir Musik anhöre, so aus der Prä-Punk-Ära. Wenn dann mal so eine schöne Holger Tschukai, oder wie er hieß, oder heißt Tschukai, wie man ausspricht, so irgendwas, was der so gemacht hat in den 70ern oder so. Genau, ansonsten, ja. Finde ich auch witzig, dass du so einerseits so diesen Bombast-Rock so gut findest und dann andererseits aber die total puristischen Ramones, die wirklich nur drei Akkorde rockt und sich auch nie irgendwie verändert haben, weil alles gleich klingt.
Ja. Also allein diese Tatsache, dass es so ist, finde ich halt schon cool.
Ja.
So, da bin ich ganz groß.
Groß
dabei.
Ich mag die Ramones. Ich war nie so ein großer Ramones-Fan. Hab auch vieles aus dem Spätwerk erst später entdeckt, wobei ich da auch vieles nicht mehr gut finde. Also wenn, dann dieses Brain Drain und das Animal Boy Album. Die beiden aus der Mitte und später 80er. Die finde ich noch sehr gut. Ansonsten mag ich das Frühwerk halt.
Aber
vieles dazwischen oder vieles, was dann noch in den 90ern dann noch nachkam, fand ich auch nicht gut. Aber man erkennt es natürlich sofort, das erkennt man ja. Das dauert ein Akkord und du weißt, ein Ramones-Song.
Ja, genau. Ja. Das ist aber so ähnlich bei ELO auch. Also, das ist auch so ein Signature-Ding, die Signature-Ding. So, das ist alles gleich irgendwo irgendwie. Und du erkennst es sofort. Das ist halt cool. Das ist super.
Hast du denn noch so andere prägende oder für dich wichtige Bands? Auch abseits von ELO und Ramones?
Auf jeden Fall, ja. Also, Zeltinger natürlich.
Ja, klar, stimmt.
Gut.
Ja.
So, also ich muss halt dazu sagen, ich bin jetzt nie irgendwie jemand gewesen, der irgendwie so in Texte eingestiegen ist.
Mhm.
Also textmäßig bin ich da völlig raus. Also auch bei ELO, ich habe jetzt letztens noch ein Interview mit Jeff Lynne gelesen, der meinte auch so, ja, der möchte halt einfach schöne Musik machen, die Leute mit so Emotionen auf musikalisch-emotionaler Ebene kriegen, hat bei mir super geklappt. Und hat dann halt gesagt, ja, der Text ist dazu gefragt worden. Er meinte, ja, ehrlich gesagt, ich weiß selber nicht, was das sein soll. So, ich habe das einfach gemacht, weil da irgendwas gesungen werden musste. So, das ist jetzt, also wenn Sie mich fragen, ich lese den jetzt heute durch, also heute würde ich mir jetzt was anderes denken als damals, als ich den geschrieben habe und vor 10 Jahren nochmal was anderes, keine Ahnung. So, ne? Und das war für mich auch irgendwie so eine Art Musik zu hören, weil bei englischen Texten, da können die noch so viel Scheiße geredet haben. Ich habe es da gar nicht zugehört, ich habe es verstanden. So, und das bei Prog-Rock hast du ja dann noch irgendwie dann zusätzlich dieses Ding, das halt sehr viel Instrumentalmusik ist und so. Das ist dann ja jetzt kein Text. Das ist ein Text ja eh nicht relevant. Also du hast ja auch irgendwie, weiß ich, wenn du So bei Genesis, das ist ja, da geht's dann irgendwie um so Zwergen, Elfen, Feen, so komischen Kram halt, ne? Aber die Musik ist super geil.
Ja.
So, es ist Wahnsinn.
Du bist echt der erste Punkmusiker, den ich kenne, der das mag, wirklich.
Nee, es ist toll. Also es ist wirklich einfach viele, viele super Ideen.
Ja.
Also, es sind sehr unterschiedliche Sachen. So. Naja, und wie gesagt, textmäßig kann man, das wurde dann ja irgendwie immer sagt, dass das so Realitätsflucht ist, was ich auch nicht so verkehrt finde. Also wenn du halt die ganze Zeit jetzt dir politische Sachen oder Parolensachen anhörst, dass du dann irgendwann mal sagst, so, jetzt brauche ich mal ein bisschen Elfen und irgendwas.
Und das 3 Minuten Gitarrensolo, ja.
Ja, genau, 3 Minuten Gitarrensolo. Ja. Kann jetzt auch mal nicht schaden. So.
Okay. Ja, interessant. So. Sehr gut. Aber du bist ja, es ist ja Musik, mit der du aufgewachsen bist.
Genau.
Und wenn du da sagst, Survivor war auch eine Band. Klar, ja. 81 oder 82, als Rocky 3 kam mit Eye of the Tiger, da kennt ja auch jeder. Super Song, aber sonst kenne ich nichts von Survivor.
Ja, ich finde halt gerade irgendwie Eye of the Tiger und Burning Heart war ja dann auch nochmal aus irgendeinem Rocky-Film, glaube ich.
Ja, aus dem 4. ist das, genau.
Stimmt. Genau.
Ja.
Und die finde ich gar nicht so gut. Ja. So, ne? Ich finde, es ist halt ein, ja, es ist halt ein cooles Song, Songwriting. So. Und worum es da in den Texten geht, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. So. Das ist halt, also der, ja, irgendwie ein Interview mal gelesen mit Frankie Sullivan, da haben die gefragt, ja, was treibt sie denn so an? Er meint, ja, ich versuche so viel Nummer 1 jetzt wie möglich zu produzieren auf der Platte.
Ja.
So, und, ja, und sonst so, ja, nee, was anderes interessiert mich eigentlich nicht.
Auch, ja. Auch ehrlich, also immerhin.
Ja, genau.
Ich meine, da könnte er ja auch so, rumsalbadern, das ist wenigstens ehrlich. Also.
Ist mit Sicherheit kein sympathischer Typ, so glaube ich. Ja. Aber der sagt halt irgendwie, was ihn umtreibt und das auf eine ehrliche Art und Weise und schwurbelt nicht groß rum. Das
ja, ist doch auch schon was.
Okay. Nee, also genau, aber wo du halt, um auf die Frage zurückzukommen, ist tatsächlich Survivor eine wichtige Band für mich gewesen. Also
ja.
So, ich habe das irgendwie, war irgendwie auf Schüleraustausch in den USA. Und da, also hier in Deutschland kennt man tatsächlich, glaube ich, Survivor verbindet man, glaube ich, tatsächlich nur Eye of the Tiger und Burning Heart, genau.
Ja.
Und nichts anderes eigentlich so. Und ich war halt in den USA und war halt irgendwie, keine Ahnung, waren da irgendwie Schüleraustausch und waren dann irgendwie mit Mädels unterwegs in der Disco und lief im Auto brechend laut irgendwie Jackie von Survivor. So, und ich, boah, wie geil ist das denn? So und so. Und dann sagten die, ja, ist Survivor. Und ich so, was? So, und naja, und das war irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ob Jackie, ob das noch vor Eye of the Tiger rauskam, so, aber ich war halt irgendwie hin und weg, so, weil das so, das ist ein ganz billiges Gitarrenriff, so, heute finde ich das halt, finde ich sowas halt immer noch geil, weil ich es halt witzig finde, weil ich denke so, boah, das ist wirklich, das ist ein krasser Mainstream-Song, aber ein totales Schülerband-Riff, so, dass man das halt irgendwie so kombinieren kann, das ist cool, irgendwie, und das war halt da, war ich halt hin und weg, so, also, ja, musst du mal einen Jackie von Survivor.
Ich hör's mir an, wenn ich hier im Hotel bin, höre ich mir erste Anzahlung, ist Jackie von Survivor zu hören.
Natürlich.
Vielleicht kriegst du mich auch noch mit so Classic Rock.
Oder
Hard Rock.
Ja, das ist, glaube ich, wie nennt sich das? AOR, Adult Orientated Rock. Ist das, glaube ich, immer eingeordnet. So, genau, und das wendet sich so an erwachsene Leute, warum auch immer.
Okay. Ja gut, ich bin ja schon lange erwachsen, ja, dann darf ich es jetzt ja hören. Also mit 14 hätte ich es nicht hören dürfen, aber jetzt.
Ja. Ich finde diese Kategorisierung auch immer lustig.
Ja, das finde ich gut. Da gibt's, ja, das wurde auch mal zeitlang immer gerne mal auf die Spitze getrieben mit diesen Genres. Genau, auch so mit so Quatsch-Genres. Es gab mal, in Lübeck war ich oft in einer Punkerkneipe, da habe ich sehr, sehr viele Bands gesehen. Das war in der Regel, war das eigentlich so Crust oder Anarcho-Punk. Ist mich anstrengender Kram auch eigentlich. Aber das war irgendwann so ein Sport von den Konzertveranstaltern, dann immer möglichst abstruse Genres zu erfinden.
Das ist gut.
Also Minigolf-Chor gab es da. Ein Licht an, Licht aus Chor oder so. Keiner wusste, was das war, aber im Endeffekt war es dann doch wieder Crust-Punk und Hardcore halt. Aber es klang erstmal interessant. Ah, heute Minigolf-Chor im Fab. Da gehen wir mal hin. Und dann war es dann doch dasselbe Gerumpel wie immer. Aber gut. Ja, zum Ende hin, die Frage nach der Zukunft natürlich immer. Kommende Konzerte oder Veröffentlichungen oder was da so ansteht mit einer von deinen Bands.
Fangen jetzt irgendwie neue Chefdenker-Platte an. Also ich wollte jetzt hab da bei den letzten Platten irgendwie teilweise waren da 9 Jahre dann zwischen den Platten. Jetzt bei der letzten war 1 Jahr dazwischen. Und ich wollte jetzt irgendwie dann schon regelmäßig wieder was machen. So, das ist halt irgendwie, also es ist so, wenn du eine Platte rausbringst und schon mehrere Platten hast, und dann 9 Jahre lang zwischen der nächsten, zwischen 2 Platten liegen und du bist dann unterwegs halt, dann ist halt, sag ich mal, im Jahr 8 nach der letzten Platte, so kommen halt auch weniger Leute. So. Und ich sag, wenn eine neue Platte rauskommt, dann hast du halt immer, dann hast du halt im Grund irgendwie wieder wo zu spielen. Du wirst auch öfter wieder eingeladen und sagen, hey, cool, ihr habt eine neue Platte, dann spielt auch mal bei uns. Also das ist dann so ein, einfach so ein Mechanismus, auch wenn es tatsächlich Thema hatten wir ja schon, wenn die Leute nur die ersten 3 oder 2 Alben hören wollen, ist es doch immer noch ein Grund, irgendwie zu sagen, ja, jetzt neue Platte raus, und dann spielst du 2, 3 Liedchen.
Mhm.
Genau.
Aber ich glaube, das haben wir vorhin auch schon beschäftigt. Das ist jetzt ja nicht so eine Band, wo die, also wo man halt so fokussiert ist auf die ersten beiden Platten, oder? Nee, aber kommen immer auch so Leute an, die dann auch immer noch sagen, ey Klaus, spiel mal grüne Haare.
Nee, ich hab,
baut es eh meistens auch oder gerne mal ein Set ein, ne? Oder?
Eigentlich nicht mehr.
Okay.
Das haben wir jetzt irgendwie schon getrennt. Also was ich ganz interessant finde, ist immer zu gucken, welche Platte ist irgendwie jetzt am beliebtesten. Das kannst du bei diesen ganzen Streaming-Diensten, hast du so, ich muss ja immer die Abrechnung machen, so, und dann muss ich dann halt irgendwie die Bandkollegen immer abrechnen, muss dann halt alle, ich kriege dann immer vom Vertrieb, also vom Cargo, kriege ich dann immer eine Liste, die hat dann irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Einträge, alle Streams von Monat XY, so, und ich muss die dann halt in so Tabellen einsortieren, um dann die Leute so bezahlen zu können, so am Ende des Jahres, so kriegt dann jeder Anteil, so, und dann sehe ich halt immer, was am beliebtesten ist. Und es gibt halt so auch so bescheuerte Tools, wo du dann halt so Kurven dir geben lässt, ganz, weil welche Sache halt am besten performen. Das ist tatsächlich ist am beliebtesten irgendwie die Römisch 4. Das ist die vierte Platte von Jeff Tanker, warum auch immer, keine Ahnung. So ist es halt so. Naja. Aber es ist halt tatsächlich so, dass wir eigentlich von jeder Platte irgendwas spielen können, ohne dass das jetzt irgendwie den Leuten langweilig wird. Weil die Sachen halt auch wirklich sich jetzt nicht groß unterscheiden. Das ist halt die Idee auch dabei.
Wann spielt ihr mal wieder wo?
Das habe ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht im Kopf. Ich glaube, das nächste ist mit Knochenfabrik auf dem Rietz. Das ist ein sehr schönes Festival.
Das hat man
Provinz ein bisschen. Und danach, schlag mich tot. Nee, ich hab die Termine nie im Kopf. Ich kann mir sowas irgendwie.
Okay. Naja, ich meine, die Leute sind alle erwachsen genug, um das Internet
genau,
zu nutzen.
Genau, ich hab das also irgendwo auf der Homepage.
Genau. Ich verlinke einfach die Homepage. Und dann steht alles drin und drauf, was man so wissen muss.
Ja.
Zu dir und zu Knochenfabrik und Chefdenker und allen weiteren. Ja, Klaus.
Ja.
Ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch.
Okay.
Ja, also. Ganz anders, wie ich es mir vorgestellt. Nein, ich hatte es mir schon ein bisschen so vorgestellt.
Okay.
Tatsächlich. Ja, und, ich weiß gar nicht, was sollen wir zum Abschied noch sagen? Vielen Dank und es hat mich sehr gefreut und es hat mich sehr gefreut, dich mal persönlich kennenzulernen als Sänger der legendären Band Knochenfabrik. Kannst du das überhaupt hören? Also hast du das nicht, wenn man so sagt, ja, Legende oder boah. So, es gibt ja auch Leute, die mögen dieses Lob halt nicht, weil das natürlich immer das ist, was natürlich alle dann immer so zu denen sagen. Aber was soll ich sagen? Amazonstadt ist eine super Platte, habe ich gerne gehört früher und es war halt auch toll, euch nochmal live zu sehen 2008 auf diesem schrecklichen Horror-Force Attack. Genau, und jetzt sitzen wir hier im Garten und quatschen miteinander. Das finde ich ist eine schöne Entwicklung. So.
Ja, ach nee, mir ist es egal, ich meine, das hat man ja selber nicht in der Hand, ob man jetzt eine Legende hat oder nicht oder was auch immer das sein mag. So, da, wenn das so, wenn Leute das so sehen, dann nehme ich das halt an.
Okay. So, gut.
Hab da jetzt kein Problem, weil ich es ja eh nicht selber entschieden habe.
Ja, gut, das stimmt. Aber gut. In dem Sinne, also hört natürlich weiter an alle Chefdenker und Knochenfabrik und auch die Casanova Schule Seite LP, die ist nämlich auch hervorragend, vor allem der Titel Höllenfeuerlicht. Genau.
Ja.
Ich würde den jetzt auch gerne noch ans Ende packen, geht aber nicht in den öffentlichen Folgen, geht das leider nicht. Aber auf Patreon geht das. Vielleicht muss man sich anmelden und dann kann man auch öfter mal so Punk-Songs vielleicht ja hören, weil vielleicht darf man das ja auf Patreon. Ja, in dem Sinne. Take-Home-Message für mich natürlich Survivor hören.
Ja, richtig, richtig, richtig.
Genau.
Und die Zeltinger-Platte,
welche und die Zeltinger
aussuchen.
Genau, ja.
Weil die gibt's halt nicht nirgendwo im Stream. Ich glaube, bei YouTube auch ganz wenig. Ich
okay.
Weiß nicht, was da für
ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Ich meine, Eindruck über Zeltinger, den ich mal vor 25 Jahren hatte und der sehr schlecht war, ob ich den nochmal so revidieren kann. Ich lasse mich überraschen. In dem Sinne, Klaus, ja vielen Dank, dass du mein Gast warst. Und alles Gute.
Ja, super.